Hallo und herzlich willkommen zur 235. Ausgabe des Airway Gamescast. Diesmal in kleiner Besetzung mit Saskia Tudio.
Hallo!
Und Alexander Vogt.
235 ist ja auch schon wieder fast so ein Jubiläum.
Ja, fast so eine Sondernummer. Fast. Ja. Und weil das so ein besonderer Meilenstein ist, haben wir uns gesagt, wollen wir uns den nicht von Johannes versauen lassen. Deshalb nur wir beide und als eine Priorität vor allem mit hoffentlich besserer Soundqualität als bisher. Weil wir haben einfach gesagt, das Ganze da in unserem Berliner Studio, wo der Vogt das nicht gebacken bekommen hat, die Mikrofone und das Mischpult irgendwie in irgendeiner Weise gut zusammenzubauen, das bringt ja nichts, also machen wir wieder eine andere Lösung und die heißt via Skype, wobei jeder von uns seine eigene Tonspur aufnimmt und das Ergebnis dann hoffentlich etwas ohrenschmeichelnder ist.
Ja.
Das vorweg, zwei Dinge noch.
Schön erklärt, ja.
Ja, ich dachte mir, dass wir spielen noch immer mit offenen Karten.
Ja.
Die E3-Fragen, wir haben jetzt von 6 Usern schon Post bekommen, recht umfangreich, auch mal wieder von der geschätzten Sophia, worüber ich mich sehr gefreut habe, aber die werden wir erst nächste Woche machen, weil diese Woche halt jetzt nochmal voll das Thema Watch Dogs und News.
Ach so. Ja. Ja, wir haben ja auch eine schöne News gehabt mit Sammelsurium an E3-Ideen. Ist ja auch ganz, da kann man ja mit einziehen.
Genau, die können wir mit einziehen und wenn wir Glück haben, dann am nächsten Freitag vielleicht auch wieder noch mit Johannes dabei, dann wird das Ganze ein bisschen runder und das ist ja irgendwie auch aktueller, weil das ist ja dann das Wochenende vor der E3.
Ja.
Passt ganz gut.
Oh Gott.
Es ist wirklich aufgeregt.
Oh Gott, stimmt. Ja. 10 Tage jetzt noch.
Ja. Man hat das Gefühl, man weiß doch schon alles.
Ja. Ich habe jetzt auch wieder von diesen Industrie-Insider-Leuten, die haben auch geschrieben, dass so Sony Remastered E3 wird.
Okay.
Ja.
Da würden mir ja noch ein paar Titel einfallen.
Ja.
Also.
Bin mal gespannt.
Ist nicht verkehrt. GTA.
Ja, da freue ich mich aber ja wirklich drauf. Also.
Und wie gesagt, die alten Sachen, ich meine, wenn sie nochmal ein God of War machen, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, God of War 1 bis 4 nochmal in so einem Bundle vielleicht oder Uncharted 1 bis 3. Kann ja alles nicht so schaden. Irgendwer da draußen wird es verpasst haben damals und irgendwer anders wird blöd genug sein und sich das noch ein zweites Mal kaufen.
Ja.
So wie wir.
Genau. Ja. Wie gesagt, ich kaufe mir auf jeden Fall nochmal GTA 5. Also ja. Ich warte ja sehnlich darauf. Wenn ich mir schon alleine vorstelle, was Rockstar schaffen könnte mit einem Remastered optisch, wenn das schon geil aussieht und dann so ein Next-Gen-Exklusivtitel dann... Oh. Die Vorstellung in meinem Kopf.
Ja, lässt ihn fast explodieren.
Ja.
Ich habe auch beim Watch Dogs spielen oft gedacht, jetzt hätte ich doch auch Bock auf GTA. Was ja, jetzt nicht unbedingt gut für Watch Dogs ist. Aber dazu kommen wir auch gleich noch.
Habe ich schon öfter gelesen jetzt auch.
Ja, ja. Das ist das Watch Dogs, wir werden kurz über das Spiel sprechen, aber noch viel mehr, glaube ich, drumherum, weil da gibt's so viele lustige Geschichten und Infos und ähnliche und interessante Beobachtungen, die man da machen kann, was das erfolgreiche Marketing von Spielen angeht, dass fast sozusagen die ganze Hintergrundgeschichte spannender ist als das eigentliche Spiel. Ansonsten wäre heute natürlich der Podcast, wo wir über Mario Kart sprechen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich warte noch auf meine Spielegrotte-Sendung.
Ja, bei mir geht's genauso, ey. Das ist so deprimierend.
Das ist dieser blöde Vatertag.
Ja. Aber andere haben auch geschrieben, dass sie bei Spielegrotte so zum Glück schon am Mittwoch bekommen haben. Mm. Aber bei mir kam mittwochs morgens die Versandbestätigung.
Bei mir auch.
Und jetzt ist es immer noch nicht da. Ich habe damit gerechnet, dass wenn ich mit dem Hund rausgehe und ich komme zurück, ist das scheiß Spiel im Briefkasten. Aber nein.
Ah. Ah. Na, bei mir geht's ja in die Packstation. Ich kriege ja dann immer die SMS irgendwie und dann muss ich noch zur Packstation stiefeln.
Okay.
Obwohl du recht hast, diese normalen Umschläge da.
Die kommen in den Briefkasten normalerweise.
Ja. Ja, eine Info an Marc Fettweiß, dem Inhaber von Spielegrotte. Die Rechnung für das wöchentliche Erwähnen des Ladens, die kommt dann.
Ja. Diesmal doppelt so teuer, weil es nicht rechtzeitig gekommen ist.
Nee, ich bin auch. Da freue ich mich jetzt ehrlich gesagt auch doch wie ein Schnitzel drauf.
Ja, ich auch total. Ich bin aber auch jetzt, heute ist ja auch State of Decay Lifeline DLC, den ich mir auch auf die Liste geschrieben habe, genau wie den Breakdown DLC ja immer noch. Und Worms Battleground, Crowns glaube ich, mit S am Ende. Und darauf habe ich auch echt Bock. Also das kommt jetzt auch, wie gesagt, es ist jetzt schon sogar auf dem Marktplatz erhältlich. Okay. Aber für 25 Dollar, also wahrscheinlich auch 25 Euro, ist schon happig.
Für den Worms?
Mhm. Aber naja, ich werde es mir wahrscheinlich sowieso holen. Ich habe einfach mal wieder Lust auf Worms.
Ja. Da passe ich wohl, aber mal gucken.
Irgendwas kein Worms. Jetzt,
ja, kein Worms-Fan. Nee. Ich habe ja auch, das ist ja so ein Spiel, was so vom lokalen Multiplayer lebt und so, und ich habe ja in der Family eigentlich noch keine Worms-Spieler. Muss ich zugeben. Deswegen eben freue ich mich mehr auf Mario Kart, weil da können wir dann zumindest schon zu dritt spielen hier.
Ja.
Mama, Maxi und Icke. Ja, genug von Mario Kart. Das wird eh ein Brett. Aber Mario Kart ist ein gutes Beispiel. Das erste Thema, worüber wir ein bisschen sprechen können, ist so ein bisschen so Nintendo, Testphilosophies und Embargos. Nintendo, das ist zwar eigentlich eine Sache von dem Newsblog, aber Nintendo schafft es ja auch immer wieder, jede Woche nochmal eine News hinzubekommen, wo man sich wieder vor die Stirn klatschen kann. Und das war diese Woche eigentlich vor allem das Thema, dass Nintendo gesagt hat, ey, wir haben eine tolle Idee, diese Let's Players bei YouTube, denen können wir ja bestimmt helfen, indem wir denen so eine Art Vermarktungsmodell aufzwingen. Was natürlich im Grunde ja nichts anderes bedeutet, als wir wollen von der Kohle was abhaben.
Ja, vor allem, es war ja bis dato verboten, Let's Playern Nintendo-Spiele zu spielen. Also, und deswegen, wie löst man dieses Problem? Weil Let's Player sind ja das beste Marketing, was du dir eigentlich vorstellen kannst in der heutigen Zeit. Ja. Und deswegen wollen man natürlich auch ein Stück davon abhaben.
Ja,
wenn schon, denn schon.
Aber leider halt Nintendo als einzige Firma, die diesen völlig obskuren Weg macht, während die ganze Welt eigentlich den Let's Playern quasi in den Arsch kriecht und sie mit Vorabmustern versorgt und ähnlichem, sind Nintendo jetzt die einzigen, die sagen, damit kann man auch Kohle machen. Also, und das ist halt so, es ist halt so perfide, halt so anzuteasern das Ganze nach dem Motto, wir wollen euch ja helfen und dass ihr ja mit Geld verdienen könnt, wo die meisten Let's Player ja schon ganz gut wissen, wie man damit Geld verdient. Mhm. Und das ja auch bei YouTube ziemlich fest und einfach eingebaut ist. Also die Monetarisierung, dass man eben Werbung in Form von Videos davor schaltet oder so. Ja. Das ist jetzt für jeden Amateur-User recht schnell zu machen. Also da braucht man nicht auf Nintendo warten. Und das Einzige, was Nintendo jetzt mit diesem Modell erreicht, ist halt, dass sie selber vorher den Rahmen abschöpfen und dir dann als Let's Player noch so ein paar Brotgruben übrig lassen, je nachdem, wie die Verteilung aussieht, die Shares, also was da übrig bleibt. Also das ist mal wieder Nintendo, statt irgendeine neue Technik oder eine neue Entwicklung, wie es halt diese Let's Play Videos sind, zu umarmen und sie in den Arm zu nehmen und zu kuscheln, wird wieder überlegt, ey, wie war das nochmal mit unserer Hardware? Mit der haben wir da auch immer Geld verdient. Ey, dann möchten wir mit den Videos, die mit unserer Hardware gemacht werden, aber auch Geld verdienen. Sehr sympathisch. Und wie gesagt, das bringt uns sofort zu Watch Dogs, weil was bei Watch Dogs natürlich aufgefallen ist, eine sehr seltsame und zurückhaltende Bemusterungspolitik von Seiten Ubisoft. Das heißt also, Magazine wie wir, aber auch die Kollegen von Online-Welten oder ähnliche, haben bis heute noch nicht ein Muster bekommen für Watch Dogs, also weder für die PS4 noch für die Xbox One.
Obwohl eigentlich auch gesagt wurde, es wurde schon abgesendet, oder?
Obwohl schon gesagt worden ist, dass sie montags abgesendet worden sind. Selbst das wäre ja im Grunde zu spät, um damit ernsthaft einen Test zu machen. Gleichzeitig, das ist ja der Vorteil, dadurch, dass wir bei IDG sind, haben zumindest die Printhefte und die großen natürlich im Vorfeld schon Versionen bekommen und deswegen hatten wir ja auch die Möglichkeit, da den Test von dem André Peschke auf der Seite zu haben, der das ja auch alles schon ziemlich gut zusammenfasst. Aber es ist halt sehr seltsam, dass Ubisoft die normalen Onliner da sozusagen sehr, sehr an der langen Leine lässt und auf der anderen Seite YouTubern wie Gronkh in dem Fall, natürlich taktisch clever, sogar das Exklusivrecht gibt, das Spiel auch noch ein paar Tage vor Release seinen Leuten vorzustellen. Und wenn wir von seinen Leuten sprechen, bei Gronkh sind das ja ein paar Hunderttausend.
Ja.
Das darf man natürlich nicht vergessen. Es ist nicht so diese kleine intime Runde wie bei Airway Games, wo wir alle Leser quasi zu uns nach Hause einladen könnten zum Kaffeekränzchen und dann immer noch zwei Plätze frei wären für die Verwandten. Also, so ist es dann nicht. Ja, und das ist halt nur ein Punkt von vielen, wo man sagen muss, dass Ubisoft anscheinend auch selber nicht ganz damit gerechnet hat, dass das Spiel nur Top-Wertungen einfährt. Das hat sie ja auch nicht gemacht. Also es gab ja ein paar Outlets wie Eurogamer oder so, die das so mit einer verhaltenen 7 von 10 und ähnlichen Wertungen betrachtet haben. Dann gab es natürlich auch andere, die ziemlich hoch waren. Einfach wieder mal IGN oder auch Game Trailers mit einer 8.8. Und die Wahrheit wird irgendwo dazwischen sein und hängt natürlich auch von dem so eigenen Interessen und von dem Bock ab, den man hat, immer wieder so ein Open-World-Spiel zu spielen. Aber es ist halt ganz interessant, dass Ubisoft bei diesem Titel eben auch quasi keine großen Experimente gemacht hat und im Handel, das werden ja viele von euch gemerkt haben, war das Spiel nicht am Dienstag, sondern eigentlich de facto schon am Samstag oder bei manchen Glücklichen sogar schon ab Freitag.
Ja, ja.
Also meine Freundin
hat es sehr früh abgeschickt.
Ja.
Also meine Mutter hat es auch geholt, zusammen jetzt mit der Xbox One. Und die hat, es hieß irgendwie auch bei Spielekrotte mal wieder, wir schicken heute schon ab und dann haben sie es irgendwie freitagsabends bestellt und samstags morgens war es schon im Briefkasten.
Ja, okay. Mhm. Ja. Da kann man ja gar kein Geld für die Werbung verlangen, wenn das auch noch so gut funktioniert.
Ja.
Nee, das ist richtig und zumindest bei mir, bei meiner PlayStation 4 Freundesliste war das halt wirklich so, dass am Wochenende, wenn irgendwie 16, 17 Leute online waren, von denen mindestens so 12 oder 13 Watch Dogs gespielt haben.
Ja, sehr deprimierend.
Das war am Wochenende deprimierend, genau. Ich hatte es ja dann mir erst am Montag bei Mediamarkt gekauft und... Ja, das mit dem Deprimieren ging so, also weil ich war jetzt nicht, das Wochenende war sowieso eher verplant, das kennt man ja manchmal so, dass man dann das Gefühl hat, so na, würde jetzt eh nicht passen, also war das schon ganz gut. Interessanter fand ich es halt nur wirklich, dass das dieses Spiel und das, so ein bisschen so ähnlich war es bei Wolfenstein ja auch quasi schon so einfach in den Handel geballert wird mit riesen Stückzahlen und so, wenn es geht, möglichst bevor irgendein Test online ist. Und das ist halt so dieser Unterschied und deswegen halt Mario Kart. Nintendo hat halt eine ganz komische Politik eben, die Spiele sehr früh zur Verfügung zu stellen, den Testern. Also in der Regel mittlerweile so die Wii U-Spiele 3 bis 4 Wochen vor Release bekommst du den als Download-Code. Deswegen hat ja die Glückssau Johannes auch schon so lange gespielt. Und aber auch das Embargo für die Tests wirklich teilweise wahnsinnig früh zu setzen. Also das Testembargo für den Mario Kart 8 Test war halt der 15. Das heißt also 2 Wochen vor Release konnte man die Tests online setzen. Was ja wirklich auch bedeutet vom Publisher her, also wir glauben nicht, dass uns irgendein Test irgendwie ans Bein pinkelt oder dass uns die Tests gefährlich werden können. Wir spielen da in der Beziehung völlig offen. Wir lassen die alle testen und wir lassen die alle jubeln und wir machen uns da keine Sorgen. Und das ist natürlich eigentlich positiv, denn...
Ja, genau. Wenn man sich mal überlegt, dass so manche Publisher selber irgendwie Zweifel an ihrem Produkt haben, ist ja schon so, ja, okay, was erwarten die denn? Scheinbar auch eher bei Wolfenstein waren sie selber sich nicht mal sicher genug, ob das Spiel gut ankommt.
Ja.
Also es...
Ich glaube vor allem gar nicht mal so sehr, dass sie Zweifel am Produkt haben, sondern dass sie einfach wirklich auf keinen Fall diesen vollen Marketing-Hammer in irgendeiner Weise gefährden wollen. Denn ich meine, Wolfenstein ist auch zum Beispiel in Berlin extrem viel beworben worden und auch auf unserer Seite und auf anderen Seiten, also da ist schon ein ordentliches Werbebudget hinter gewesen. Ja, und bei Watch Dogs natürlich auch. Und das zeigt halt so ein bisschen, dass so die PR- und Marketingabteilungen langsam so auch bewusst in Kauf nehmen, halt den Testapparat so spät wie möglich einzuschalten, um halt wirklich so diese Hype-Train voll abzugreifen. Und im Fall von Watch Dogs, muss man sagen, hat das ja auch vollkommen geklappt, denn Ubisoft selbst hat ja jetzt gemeldet, das ist das bestverkaufte Spiel innerhalb von 24 Stunden in der Ubisoft-Geschichte. Und die hatten ja nur schon ein paar Knaller, also das heißt also, verkauft sich besser als ein Assassin's Creed 3, besser als ein Far Cry 3. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer.
Ja, auf jeden Fall, vor allem für eine neue Marke.
Ja.
Und dann auch verschoben und so Skandelchen darum.
Ja.
Also, Hut ab.
Das scheint dann aber, wenn du das clever machst, halt eben gar keine große Rolle mehr zu spielen. Ja. Das funktioniert dann auch so. Ja, und das ist halt die interessante Sache, dass man sagen muss, bei den Tests, die zu Watch Dogs erschienen sind, das war ja auch immer, ich beneide da keinen, der das testen musste. Und ich kann mir manchmal auch vorstellen, dass diese etwas weniger guten Wertungen, halt wie die 7 von 10er oder so, auch so ein bisschen das Problem waren. Selbst die Onliner, die das als Test bekommen haben, haben das in der Regel 3-4 Tage vorher bekommen. Sprich, so wie die Verkaufsversion im Handel war. Also so Freitag oder Donnerstag. Und dann innerhalb von ein paar Tagen so ein Spiel auch durchzuprügeln, weil natürlich als Tester mit Anspruch auf einen wirklich guten Test willst du das ja auch durchgespielt haben, um was zur Story sagen zu können. Und das alleine dauert schon 20 Stunden. Und wenn du das so unter Druck spielen musst, glaube ich, dann wirkt sowas nicht vielleicht so cool, als wenn du sagen kannst, so, boah, ich habe mir jetzt Watch Dogs gekauft, das beschäftigt mich jetzt die nächsten 5 Wochen oder so, weil ich Bock habe, da jetzt wirklich alles wieder zu finden oder ähnliches. Da gehst du da vielleicht ganz anders ran und nutzt auch die Rollenspielaspekte vielleicht anders. Also der Jeff Gerstmann von Giant Bomb hat zum Beispiel ja auch gesagt, ja, so eine, ob man da mit welchem Auto man fährt oder sowas, ist eigentlich alles schnurzpiep egal, weil man ja sowieso in jedes Auto problemlos einsteigen kann und das immer nur ein Beförderungsmittel von A nach B ist. Genauso wie mit den Klamotten, wo der Aiden Pierce irgendwie 5 verschiedene Outfits hat, die im Grunde immer dieselbe sind, also nur in verschiedenen Farben. Ja. Das sind alles so Sachen, ich glaube, auch gerade mit dem Auto, das sind so Sachen, die wenn man so die Muße hat und sich so ein bisschen Zeit lässt mit dem Spiel, sagt man so vielleicht, hey, ich finde die Karre geil, die will ich immer haben, also besorge ich mir die und lasse die mir mal liefern übers Handy oder so. Das sind so Sachen, die, wenn man so unter Zeitdruck spielt, gar nicht so ins Gewicht fallen, weil man das nicht genießen kann. So ein bisschen wie diese Seitenaktivitäten bei GTA. Ja, und deshalb eben ein Spiel, was da ganz gut gezeigt hat, dass man auch, es funktioniert zum Beispiel auch nicht mehr, einen Test zu Watch Dogs zu sagen, wir bringen den eine Woche später oder so. Was wir gesehen haben ist, dass, du hattest mal die erste News, die zu einem Test ging, und zwar so die erste Wertung vergibt 7.2 oder so, das von irgendeinem obskuren Magazin, was das schon vor einer Woche getestet hat. Diese News hat bei Airway Games Klickraten wie blöde gehabt. Das sind dann auch extrem viele Leute über Google, weil jeder, der Watch Dogs und Test eingibt, landet dann bei dieser News dazu und denkt so, ah, erster Test und so, das wollten alle Leute wissen. Mhm. Als wir dann den Test selber, den wir ja von der GamePro übernommen haben, am Tag des Releases online gebracht haben, hat der nicht ansatzweise so viele Klicks gehabt oder ähnliches wie diese ganzen Meldungen vorher. Und selbst die User-Kommentare, die Meinungen der User, wie ihnen das Spiel gefallen hat, die waren schon überall woanders zu lesen, bei anderen News vorher. Das heißt, so dieses Zeitfenster für so einen Test ist auch so klein, dass wenn du es nicht irgendwie, genau wie alle anderen, so Punkt X zur Minute X online hast, danach kannst du es eigentlich vergessen, kannst du wegschmeißen. Wenn wir jetzt so nach dem Motto, okay, der Vogt hat sich das Montag gekauft, so wie ich das spiele, kann ich mir darüber in 2 Wochen Urteil erlauben und wenn ich dann einen Test mache, kann ich den genauso gut auch hier ausdrucken und zu Hause in meinen Kompost schmeißen. Das ist eine traurige Sache. Und deswegen bis jetzt, ich hab's gespielt bis jetzt eben so knapp 5-6 Stunden, bin so aus Akt 1 raus, ist ja mehrere Akte unterteilt. Mhm. Und musste mich erstmal jetzt bei dem Spiel wieder dazu zwingen, einfach erstmal nur die Story-Mission zu spielen, weil ich einfach finde, dass da die ganzen meisten Nebenaufgaben, von denen es irre viel gibt, auch gar nicht so witzig sind. Und vor allem auch das Spiel sich extrem viel zusammenklaut. Also ich erkenne da sehr viel Saints Row drin, denn alles, was so diese virtuellen Spielsachen sind, so wurde, du musst zum Beispiel in so einer Art Hordo-Modus so eine Pixel-Aliens abknallen, die in mehreren Wellen kommen, oder du machst so eine Parcours-Sachen, wo du so über Kissen springst. Das Ganze wird dann so als Virtuality-Drogentrip erklärt. Das ist natürlich sehr, sehr stark ähnlich von Aktivitäten, die man bei Saints Row kennt oder die selbst auch GTA 5 eingebaut hat mit den Drogensachen und manchmal mit den Rampages, die man mit deinem Liebling macht. Wie heißt der noch?
Trevor,
genau. Trevor. Nee, das ist halt alles so, ja, kann man machen, aber da fehlt mir momentan, das ist auch sehr, sehr seltsam. Also das bei Assassin's Creed 4 ging mir das noch anders bei Black Flag, aber da war, glaube ich, auch die Rückkopplung immer so wichtig, dass man das Gefühl hatte, so alles, was man so an Seitenaktivitäten macht, hilft einem weiter, entweder sein Schiff aufzurüsten oder sich selber besser auszustatten, was bei Watch Dogs so in dem Sinne kaum eine Rolle spielt. Und dann fällt das so ein bisschen weg. Grafisch muss ich auch sagen, wenn man Watch Dogs spielt, dann sieht das halt einfach aus wie ein sehr schönes, sehr flüssiges Open-World-Spiel. Aber ich habe manchmal den Eindruck, gerade wenn Open-World-Spiele so in normalen Städten spielen, das sieht jetzt eben auch wirklich nicht viel anders aus als ein GTA oder ein Saints Row oder ähnliches.
Ich fand immer in den Vergleichen, dass es nachts und bei Regen ja. richtig geil aussah, ja. aber dann tagsüber so, ja, ein bisschen karg und...
Genau, und denselben Effekt hast du ja lustigerweise bei Infamous auch, dass das so bei nass und besser aussieht, weil es auch mehr Lichtreflektionen hat und mit den Neon-Reklamen bessere Spielchen machen kann, mhm. als eben so bei Tag, wo das so hell ausgeleuchtet ist. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist Chicago eigentlich eine ganz coole Stadt. Vor allem, okay. weil ich gar nicht wusste, ich war ja selber noch nie in Chicago, ich war ja noch nicht mal in Amerika bis jetzt, dass das ja auch so sehr schöne Wasserwege hat, die so teilweise mitten durch die Stadt führen. Und gerade mit den Booten und so macht das schon eine Menge Spaß. Wo ich halt ein bisschen enttäuscht war in dem Sinne, war diese ganze Hacking-Sache, es wirkt dann, wenn man es vergleicht mit dem E3-Video von 2012, also von vor 2 Jahren, mhm. wo man das Spiel das erste Mal gesehen hat, wo man halt dachte, das wäre jetzt so wirklich irgendwie ein elementarer Bestandteil des Spiels, stellt man halt fest, dass das eigentlich so ein Gimmick ist, was nur so recht begrenzt eingesetzt ist. Also dieses, dass man reflexartig an jedem Passanten, an dem man vorbeigeht, so ein Hack macht, um halt entweder ein neues Auto freizuschalten, Geld zu bekommen für einen Geldautomaten oder ähnliches. Das machst du dann irgendwann so, wie du bei Bioshock im Vorbeigehen jede Kiste plünderst. Das ist ja auch mal so ein Automatismus, so immer so plündern, plündern, plündern. Und so hackst du halt alle, die an dir vorbeigehen. Und die Texte, die du dann teilweise liest oder die Unterhaltung, die wiederholen sich dann manchmal auch. Also ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass da wirklich irgendwie alle Menschen, die da rumlaufen, so unique Persönlichkeiten sind, sondern dass da sehr viele so auch so ein bisschen Copy-Paste sind, auch bei den Sachen, die man da als Gespräche beiwohnen kann und ähnlichem. Ja, wenn man das dann auch so vergleicht mit dem, was man eben so dieses User-Hacking ist, also dass du dich da selber in das Spiel von jemand anders einklingst, in diesem 1-zu-1-Modus oder sowas. Das ist dann alles Sachen, die, wenn du sie dann wirklich spielst, die dir dann mechanisch auch sehr, sehr vertraut vorkommen und wo du dir so denkst, so, na gut, das hätten jetzt andere Spiele auch machen können oder so. Das ist jetzt nicht die große Revolution. Also das, selbst beim Dark Souls oder so hattest du ja schon so eine Elemente drin und die werden hier auch nicht viel, viel tiefer ausgeführt. Und in den Missionen selbst ist das Hacken eigentlich auch so eine sehr aufgesetzte Sache. Also die Missionen sind ja wie bei jedem Third-Person-Action-Sandbox-Spiel so, geh irgendwo rein, beschaff uns irgendwas, ähnliches. Nur, dass du jetzt eben durch den Videokameras hacken kannst und dann, die helfen dir so ein bisschen beim Stealthen, dann stehen irgendwelche Wachen neben so einem Leiter, neben so einem Verteilerkasten und dann lässt du ihn in die Luft sprengen oder ähnliches. Aber das ist alles nicht so, das ist auch so wieder so dieses Assassin's Creed-Syndrom. Das sind so 4, 5 nette Ideen, die sich aber dann auch abnutzen, weil in 30, 40 Millionen des Story-Spielers ist es dann halt immer wieder so, okay, du hackst dich in die Kameras ein, du springst von Kamera zu Kamera, du suchst ein paar Schwachpunkte, lenkst hier ein paar Wachen ab und du hast nicht so das Gefühl, dass du jetzt wirklich so ein krasser Hacker bist, sondern du hast so das Gefühl, okay, du hast so diese 4 Funktionen. Genauso wie wenn du auf der Flucht bist mit dem Auto, löst du halt jedes Mal an der Ampel so eine Karambolage aus, in der Hoffnung, dass die Polizeiautos hinter dir stecken bleiben oder fährst immer Brücken hoch und runter, um das ist alles ganz cool, aber das nutzt sich halt irre schnell ab.
Das klingt doch irgendwie so, als hätte einfach Ubisoft halt vorgehabt, so einen Konkurrenten zu GTA 5 oder GTA, dem Franchise zu machen und dann gedacht, okay, was machen wir, damit sich's davon abhebt? Machen wir Hacking und machen wir eine Stadt, in der einfach das ganze System der Stadt auf nur einem Computer basiert.
Ja, und den die Polizei nicht hacken. Benutzen kann.
Ja.
Ja, weil die Polizei ist ja zu blöd, mich zu finden. Ja, ja. Obwohl ich da sogar als Aiden Pierce irgendwie bekannt bin. Also es gibt ja Nachrichtensendungen, die meinen Namen nennen und so.
Oh, und, okay.
Das ist, die Polizei muss da wirklich nicht so besonders fit sein. Dann ist es auch so, dass dann eben wieder diese typischen Ubisoft-Visitenkarten in dem Spiel gibt. Also es gibt ja tatsächlich wieder Funktürme, auf die man so halbwegs ein bisschen, also man muss nicht auf die Türme hochklettern, aber auf das Dach, wo sie stehen und dann hackt man sie und dann bekommt man wieder so Schnellreisepunkte und die Umgebung angezeigt.
Also. Oh Mann, ey, das ist aber auch schon... Kann sich der Ubisoft nicht mal pischen, auch andere Dinge einfallen lassen?
Nee. Oh.
Ich finde aber, das ist ja eigentlich ziemlich gut bei GTA, weil viele Leute erwarten ja von Spielen einfach Schnellreisefunktionen und das hat ja auch seine Vorteile. Aber bei GTA 5 gibt es sie ja nicht. Aber durch die verschiedenen Charaktere hast du ja sozusagen eine Schnellreisefunktion. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Lösung dafür. Dass es nicht so, dich so total aus der Welt rausreißt, wenn du jetzt einen Punkt auf der Karte auswählst und bist einfach da, sondern du wechselst halt den Charakter und der ist halt an diesem Ort, wo du auch vielleicht hin willst. finde ja, ich eigentlich eine gute Lösung.
Was einem ziemlich auffällt, ist halt, dass was Rockstar halt wirklich drauf hat, ist halt wirklich eine Welt zu schaffen und die mit wirklich interessanten Figuren zu bevölkern. Mhm. Und das gelingt Watch Dogs in dem Sinne eigentlich kaum. Also klar, so, du hast ja diesen ein, zwei Gehilfen, oder mit denen du da zusammenarbeitest, die ganz cool sind. Aber sowohl die Hauptfigur als auch die Welt so an sich, die bleibt so seltsam auch steril. Das habe ich so ein bisschen vermisst. Da merkt man halt so, dass so eine kontroversen Typen halt wie Trevor oder so, wie clever das doch eigentlich ist, so eine Figuren einzuführen. Weil den vergisst du nicht. Also egal, wie du zu den Sachen stehst, die Trevor macht oder so, aber das ist eine Figur, die im Gedächtnis bleibt.
Ja.
Und das das ist bei Watch Dogs halt vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt, aber das ist im Grunde, finde ich, auch so ein bisschen wie bei den Assassin's Creed-Teilen. Also da war halt der Ezio noch so mit der Beste, der ja auch so die meisten Teile abbekommen hat. Aber also die Kenway-Familie und Edward Kenway waren im Grunde auch so austauschbare Figuren. Also das waren halt so Piraten, die gesagt haben, gut, werde ich halt Assassine. Mache ich halt zweimal so eine Attacke und dann kann ich's.
Ja.
Das war nee, jetzt.
Vor allem, du ziehst einfach nur diese komischen versteckten Klingen an und dann bist du direkt Assassine. Du kannst einfach schon alle Moves.
Genau. Und du musst auch dann diesen Pappnasen da auf dieser Fiesta, Fienka, also Finca, irgendwas da, dann auch nur diese ganzen Tricks zeigen. Die kannst du alle, weil du sie einmal gesagt bekommen hast.
Ja.
So, hier springen wir auf den von hinten zu, okay, mach ich. Also, wo man so früher dachte, so Assassine, ist aber schon so 10 Jahre Training, ja. Das hat Mr. Kenway zumindest bewiesen, dass es auch ohne geht. Nee, also ansonsten zu Watch Dogs natürlich noch zu sagen, es ist auf alle Fälle wieder mal auch ein gutes Beispiel dafür, wie Ubisoft den PC hasst. Man muss sagen, sie hassen den PC anscheinend nicht so doll wie Rockstar. Die einfach sagen, nö.
Fickt euch.
Genau. Sondern sie bringen eine PC-Version raus, die aber so ziemlich überall ziemlich scheiße läuft.
Ja, und mit exklusiven Nvidia-Deals und sowas.
Egal wo, selbst wenn du eine Nvidia-Karte hast, läuft das. Also es wird jetzt wieder Leute geben, die sagen, hier auf meinem selbst zusammengebauten Rechner läuft das auf Ultra mit 600 Frames oder so. Aber das sind da meistens Lügen. weil es wirklich, es gibt so gut wie niemanden, der das Ganze auf Ultra spielen kann. Und selbst auf Hoch und Mittel und so macht das bei PCs anscheinend sehr, sehr viele Probleme mit Ladezeiten. Sodass die Xbox One-Version und die PS4-Version optisch vom Gefühl her eigentlich fast schon den meisten PC-Spielern überlegen ist, weil es einfach eher flüssig läuft und ohne große Ruckler oder Ähnlichem. Und das ist halt so eine Sache, die vergessen halt die PC-Fraktion immer ganz gerne. Dass dadurch, dass der PC nicht die Leitplattform ist, sondern die Konsolen, weil da wird die meiste Asche mitgemacht, ist die Arbeit, die in die Portierung gesteckt wird auf dem PC, halt auch nicht so groß. Und alle, die gehofft haben, dass, weil eben PS4 und Xbox One so eher eine PC-ähnliche Architektur haben, das merkt man jetzt eben noch nicht so ganz. Also momentan ist das wieder so typisch, wie auch bei, ich glaube, bei Assassin's Creed oder ähnlichen Spielen war das ja auch nicht so, dass die PC-Version da nicht ganz so prall daherkommt. Natürlich der Vorteil für die PC-Version, und das ist ja der Grund, warum Ubisoft und Rockstar die PC-Spieler hassen, ist, dass ab Donnerstag oder so letzter Woche die Raubkopier-Version schon überall zur Verfügung stand. Wer also da die 20 Gigabyte oder so runterladen wollte, der waren sogar weniger, 14 oder 15, der hatte ab Donnerstag, konnte Donnerstagabend losspielen. Und hatte dann das Glück, dadurch, dass der Uplay und ähnliches bei der raubkopierten Version ja abgestellt war, dass er auch recht schnell ins Spiel kam, während die ehrlichen Käufer ja teilweise Anfang der Woche Probleme hatten, weil eben Uplay überlastet war.
Ja, aber bei allen ja wirklich.
Ja.
Also, ja.
Wobei ich glaube, bei uns bei Consoleros hat das keine große Rolle gespielt. Da stand am Anfang so, Uplay kann nicht erreicht werden, aber du konntest ja dann trotzdem spielen.
Ja, ich habe nur eine Meldung gelesen gehabt, dass Watch Dogs auch dann komplett offline war. Also. Durch diese Fehler, aber scheinbar hat es ja dann wirklich das Spiel nicht beeinflusst, im Gegensatz zur PC-Version, wo du dann einfach gar nicht mehr spielen konntest. Also
so richtig klappt da nie was. Ich habe mir da für iOS, fürs iPad diese CTOS-App runtergeladen und damit die irgendwie einen Sinn macht, kann man die ja mit seinem PlayStation-Account verknüpfen. Habe ich dreimal versucht, hat dreimal nicht funktioniert. Und okay. So viel zu der App. Was man damit machen kann. Also diese ganzen Second-Screen-Sachen, finde ich, haben noch nie so irgendwie richtig funktioniert oder keine Ahnung, was sie da mal für Arbeit reinstecken und wer das dann tatsächlich wirklich nutzt. Ja, so viel zu Watch Dogs, aber wie gesagt, ich bin da mit der Story noch lange nicht fertig und will mir da auch ein bisschen Zeit lassen und das genießen, auch weil man ja weiß, so richtig große Sachen kommen ja die nächsten Wochen nicht.
Mhm. Aber ja, Worms!
Ja, aber wenn die mir von Rockstar morgen GTA 5 geben würden, also das Perverse ist, dass ich es, glaube ich, lieber nochmal GTA 5 spielen würde, als Watch Dogs weiter. Es lässt mich ein bisschen kalt, muss ich sagen.
Oh, okay. Also, es ist schwierig. Bei mir ist es jetzt so, ich habe die ganze Zeit voll Bock drauf gehabt. Ja. Also vor allem, als du mir dann gesagt hast, ja, Ubisoft hat gemeint, bla bla bla, Montag schon abgeschickt. Ja, ja. Und dann kommt das Scheißspiel einfach nicht. Und ich habe jetzt schon halt Bock drauf, weil es einfach jeder spielt und manche Menschen sind halt begeistert, manche weniger. Aber es ist echt so ein Hin und Her. Ich glaube auch, wenn jetzt wirklich so heißt, also wenn ich es jetzt, sagen wir mal, bis zur E3 immer noch nicht bekommen hätte, würde tun. Und dann heißt es wirklich, GTA 5 kommt jetzt auf der Next Gen. Morgen. Ich glaube, dann wäre dann Watch Dogs auch wirklich so gegessen. Das ist so.
Und zwar kostenlos als PlayStation Plus Spiel.
ich vermute ja auch noch, dass Watch Dogs natürlich bestimmt ein bisschen Feinschliff noch benötigt hat nach der Verschiebung. Aber ich glaube, auch ein großer Faktor war einfach, dass die nicht mit GTA 5 erscheinen wollten gleichzeitig.
Ja.
Oder zumindest einen Monat, zwei Monate später oder was das dann ungefähr war. Und deswegen, das auch nochmal ein großer Punkt war, warum sie das Spiel verschoben haben. Und jetzt kommt's Ende Mai und jetzt herrschen die ganze Zeit diese Gerüchte, ja, GTA 5 kommt noch für die Next Gen. Ich glaube, das ist auch nochmal sowas, was sie ziemlich unter Druck gesetzt hat.
Ja, wobei ich auch glaube, bei Ubisoft und das, wie gesagt, das Schlimme ist, dass man dann immer so ein bisschen im Hinterkopf The Division hat, ja. Dass Ubisoft immer eine ganz geile Vision hat, so ein bisschen so diesen Peter Molyneux-Effekt, ja. Und das Watch Dogs, was sie vor zwei Jahren gezeigt haben, sah irre geil aus.
War ja so richtig online-mäßig.
Also ja, genau.
Dass du jederzeit irgendwie überfallen werden kannst. Und deswegen habe ich auch echt so ein bisschen Bammel bei The Division mittlerweile.
Und was du jetzt bekommst, ist halt wirklich ein technisch okayes, gutes Open-World-Spiel, was ja eben klar auch wieder auf Xbox 360 und PS3 erscheint und da vermutlich auch halbwegs spielbar ist. was aber in keinster Weise irgendwie dir was zeigt, was du so noch nie irgendwo gesehen hast, sondern du sagst so bei allen Sachen so, ganz nett, ja, macht Spaß, ist cool und eigentlich, Open World geht ja eigentlich auch immer, also hast du immer eine Menge zu tun, viel abwechslungsreiche Sachen, ist also alles super klasse, toll, aber im Grunde ist es halt nur neben GTA und Saints Row und ich weiß gar nicht, so viele aktive Open World Sandbox Spiele gibt's ja gar nicht mehr, es ist einfach so jetzt so das nächste, dritte Spiel dieser Reihe, und Assassin's Creed halt natürlich noch, wo man sagen kann, ja, ist cool, aber es hat kein so Alleinstellungsmerkmal. Also, dass man sagen kann, so, oh, also Watch Dogs, also das ist auch kein Next-Gen-Gameplay oder sowas. Im Grunde
haben aber manche Tests auch behauptet. Das wäre ja halt jetzt vielleicht, keine Ahnung, es wäre halt Next-Gen-Gameplay, so. Das haben manche Tests halt behauptet, so.
Vielleicht ist es so, aber ich kann es bisher noch nicht entdecken, weil ich alles, was ich in dem Spiel sehe, ist halt so nach dem Motto, ja, kann man machen. Aber das ist halt, ja, wie gesagt, der Eindruck ist halt, und ich will das auch nicht wieder schlecht reden und ich will auch nicht den Eindruck erwecken, ja, der Vogt findet alles scheiße oder so, sondern ich habe halt den Eindruck, das sind alles so Sachen, wo man sagen kann, ja, das ist machbar. Weißt du, das ist so, das mit den Hacken, das ist halt so, in den Methoden, die man heute hat, so mit Spielen, kann man das halt so umsetzen. Das ist ganz nett. Mhm. Also mich hat damals zum Beispiel die Technik von GTA 5 viel mehr aus dem Puschen gehauen, weil ich gedacht habe, gerade auf der alten Konsolengeneration dachte ich so, dieser Grad an Detailbesessenheit der Animationen und ähnlichem, das ist einfach Wahnsinn.
Ich kann auch echt sagen, ich habe es ja auch zuletzt erst nochmal gespielt und man ist ja schon so ein bisschen verwöhnt, das ist einem gar nicht mehr so bewusst, wenn man nur noch New-Gen-Titel spielt, dass es schon eine Performance-Verbesserung ist, die einem dann nach einer Zeit einfach gar nicht mehr auffällt.
Ja.
Aber trotzdem ist GTA 5 wirklich immer noch optisch total beeindruckend.
Ja.
Das Einzige, was so aufgefallen ist, ist, dass halt die Framerate ein bisschen runtergeht und halt eben kein Anti-Aliasing herrscht, also aus der Distanz zumindest nicht. Und deswegen, also das kann immer noch beeindrucken. Es sieht an manchen Stellen wirklich fotorealistisch aus, durch die extrem guten Texturen, die da eingebaut haben.
Ja.
Und ja.
Und auch die Beleuchtung und
ja, das die, sowieso.
Ja, die Wetterzeiten da.
Es sieht sogar tagsüber richtig geil aus. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Es schaffen scheinbar nicht so viele Spiele, dass sie tagsüber halt beeindruckend aussehen, aber ich finde bei GTA 5 es sieht tagsüber auch hammermäßig aus.
Ja, und Watch Dogs zum Beispiel, sie schafft es halt auch nicht, und das ist auch kein Wunder, dadurch, dass es nur auf alten Plattformen erscheint, Watch Dogs schafft es zum Beispiel nicht, besser als ein Infamous auszusehen, was ja von vornherein nur für die aktuelle Konsolengeneration geschrieben ist. Und das ernüchtert dann auch ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, es ist aber so, dass, man muss sagen, Ubisoft spielt manchmal ein bisschen mit fiesen Karten, denn der ganze Ursprungshype, den dieses Spiel aufgebaut hat, basiert hier auf Videos oder auf Versprechen, die dann so, finde ich, nicht ganz eingehalten worden sind. Es ist für wahr kein schlechtes Spiel und so, aber es ist halt nicht so diese neue Cyberpunk-Revolution oder irgendwie das Gefühl, so mal was ganz Neues zu erleben, so eine fast wie eine Mischung aus MMO und Open-World-Spiel, wo sich andauernd andere Leute bei dir reinhacken oder ähnlichem. Das ist am Ende dann doch sehr konventionell geworden, so. Okay, steig in ein Auto, fahr nach Punkt B, da besorgst du was, dann fährst du nach Punkt C oder so. Also das, es gibt keine bis jetzt, also ich habe ja nur 10, 12 Story-Missionen, aber von denen gibt es bis jetzt keine, wo ich sagen kann, so, das habe ich ja noch nie gesehen. Das sind alles so Variationen, das habe ich schon ein paar Mal gesehen.
Das,
macht auch wieder Spaß. Aber.
Das ist auch ziemlich gut, nämlich bei GTA 5, also ich habe ja auch mal die Story gespielt. und das sind die Missionen halt wirklich abwechslungsreich. Ja. Also es ist natürlich, gibt's Missionen, wo du von A nach B fährst oder so, aber es sind immer coole Schauplätze oder du hast eben so einzigartige Missionen, wo du halt einfach mal Yoga machst oder total auf Drogen bist und durchs Weltall fliegst und so ein Scheiß. Also das ist schon ziemlich abwechslungsreich gestaltet worden, das gerade bei GTA 5. Viel besser meiner Meinung nach als noch GTA 4.
Ja, und da hast du ja auch einfach durch dieses, dass Trevor zum Beispiel da mit seiner Fluglinie da die Mission sind halt eben ganz cool und du hast halt auch ein größeres Scope, du machst U-Boot-Ausflüge, du machst BMX-Fahrten und sowas. Das gibt's im Watch Dogs ein bisschen aus und mit so Autorennen und sowas, aber das war's dann halt auch schon. Und naja, also aber wie so oft, und ich denke mal, das ist bei Watch Dogs genau wie bei Assassin's Creed. Den ersten Teil haben sie jetzt erstmal sozusagen unter Dach und Fach bekommen, in Sack und Tüten und jetzt wird dann Watch Dogs 2, 3, 4, 5 geben und dann wird diese Formel verfeinert und immer besser gemacht.
Ja, also nach dem Erfolg steht auf jeden Fall fest, dass da noch ein Nachfolger kommen wird.
Ja, und ich bin mir auch sicher, dass die Welt auch noch so ein weiteres Open-World-Franchise verträgt, denn ich bin schon der Meinung, also zumindest mir geht's so eine Spiele kann ich mir fast immer blind kaufen, weil ich da immer weiß, es macht mir immer Spaß. Anders als ein Wolfenstein oder so. Oder, wenn du zum Beispiel nicht so richtig Shooter magst oder so, oder so Hardcore-Shooter, dann kann das vielleicht auch nicht so dein Ding sein. Aber bei Sandbox-Spielen ist ja immer was dir gefällt, ob es das Autorennen ist oder ähnliches. Und das eigentliche Spiel, wie bei GTA oder bei Saints Row oder jetzt bei Watch Dogs oder Assassin's Creed, ist ja auch nie wirklich schwer. Also du kommst ja da wirklich, sind ja nicht so Momente, wo du sagen kannst, so, boah, muss ich jetzt mal im Internet nachgucken, wie ich hier weiterkomme.
Ja, leider. Sehr, sehr anspruchslos teilweise.
Ja.
Aber ich habe auch Wolfenstein zuerst mal angespielt gehabt, so 45 Minuten ungefähr. Und dann dachte ich mir, ja, okay, die Begeisterungsflut will jetzt noch nicht so auf mich überschwappen. Aber mir hat so vom Gameplay schon Spaß gemacht. Also das Waffengefühl und so fand ich schon ziemlich geil. Und dann habe ich aber weitergespielt und ich muss jetzt auch sagen, also es ist doch cooler und bietet mehr, als ich halt gedacht habe.
Ja.
Also die Schauplätze sind ziemlich abwechslungsreich gestaltet und wie die vielen verschiedenen Waffen, die du findest, und die haben alle, wie gesagt, so ein richtig cooles Gefühl, so ein Impact, den du benötigst ja auch bei so einem Shooter. Und halt auch so diese Side-Story dazu, also du spielst ja ganz normal die Hauptstory, aber diese, wenn du den Leuten auch mal lauschst, also den Gegnern, dann erfährst du zum Beispiel, dass dieser Superbeton, also die ganzen Gebäude, die haben, sind ja mit diesem Superbeton gebaut und der verschimmelt ja.
Okay.
Und dann sprechen die halt darüber und so, ja, das muss doch irgendwas mit diesem Beton zu tun haben, und dann sagt halt wieder so ein anderer, nein, das liegt nur an deiner schlechten Lebensweise, der Superbeton ist total toll, und im Laufe des Spiels klärt sich dann halt auch, warum dieser Superbeton überhaupt schimmelt, und das ist aber halt so ein cooler cooler Sidekick einfach, dass so, dass sie im Endeffekt schon alles damit gebaut haben und es sowieso jetzt zerfällt, weil es einfach verschimmelt alles. Und das ist schon, das sind so kleine Details, die einfach ziemlich cool sind.
Ist das nicht diese Baufirma Heimat oder so?
Ja, genau. Ist, ja, irgendwie so.
Ist, ja, und vor allem, ich finde, du merkst ja auch, dass das dieses Machine Games, dieses Studio, dass da eben sehr, sehr viele ehemalige Leute von Starbreeze drin sind, die auch Riddick gemacht haben, weil gibt ja dann auch später da, wo du da wieder durch ein Gefängnis einfach so durchläufst und mit den Leuten redest. Also genau wie bei dem ersten Chronicles of Riddick, wo halt wirklich erstmal nur so, besorg mal was hier und versuch mal da so einen Informanten zu finden. Mhm. Halt, für mich sind das sogar, also ich kenne immer gerne noch mehr von solchen Momenten. Ich finde das immer sowas von erfrischend, so eine Welt einfach mal genießen zu können, mir in Ruhe die Plakate anzugucken, mit Leuten zu sprechen, so ein bisschen Atmosphäre zu tanken, als immer nur alles so durch ein Fahnenkreuz zu sehen und das möglichst immer alles wegzuballern.
Das ist aber auch wirklich gut bei Wolfenstein. Also du hast da ja, da kommt halt eine Gegnerwelle und wenn die weg ist, dann hast du Ruhe und Zeit, dir da alles anzugucken. Und es ist halt wirklich, da gibt's auch Orte und Stellen und Räume, die sehen so geil aus. Also das ist optisch, ich würde jetzt nicht sagen durchwachsen, weil es sieht an keiner Stelle richtig schlecht aus oder sowas. Mhm. Aber es hat halt Orte wiederum, die halt total beeindruckend ausschauen. Also ich finde, die haben da vom Artstyle und von der Optik einen richtig coolen Stil gefunden.
Ja.
Und das ist für mich halt wirklich so ein Überraschungstitel jetzt. Ich hatte ihn halt aus der Videothek ausgeliehen und um es halt mal zu testen und jetzt ist halt der Beschluss da, es zu kaufen halt einfach.
Bist ja verrückt.
Ja.
Hast du es doch bald durchgespielt?
Nee, ich hab's deswegen wieder zurückgegeben, weil ich es mir halt jetzt einfach kaufen will.
Ja.
Es geht auch ganz schön lange. Also es ist ja nicht jetzt einfach mal so eben durchgespielt. Deswegen. Und ich will sie ja genießen. Und deswegen.
Ja. Du kannst es ja zweimal durchspielen. Du kannst ja am Anfang die Entscheidung noch dann für den anderen und dann sollen sich ja wohl sogar ein paar Türen öffnen.
Ja, genau. Die Charaktere ändern sich und du kannst dich an einer Stelle ja auch entscheiden, ob du irgendwie dieses elektronische Schlösser knacken lernst oder sowas. Oder halt eben das normale Schlösser knacken oder sowas in der Art. Und ich habe halt dieses ganz gewöhnliche mit Dietrich. Und da öffnen sich halt da öffnen sich dann auch andere Türen. Und das ist schon, ich bin schon beeindruckt von dem Spiel.
Dieses Schlösserknacken, das habe ich irgendwie immer nie so ganz verstanden. Also man dreht ja da mal in eine Richtung, bis dann so irgendwie dieser Zylinder mit den Pfeilen kommt und dann leuchten da drei Pfeile auf und dann klappt das so. Aber irgendwie, ich kenne das früher so von Thief oder ähnlichen Spielen, dass du halt so zwei Analogsticks benutzt und dann guckst, wo die vibrieren. Und da, wo es am meisten vibriert, da hältst du den dann. Und
aber bei Ding musst du, glaube ich, auch beide Analogsticks, dann kannst du das halt ein bisschen fixieren, aber das wackelt halt trotzdem immer noch rum.
Ich habe mal den Eindruck, man drückt in eine Richtung und dann wartet man und dann klappt das irgendwie. Aber das ist, ist jetzt auch kein großer Kritikpunkt, aber.
Nee,
das
ist auch nicht schwer.
Ich fand's halt immer so, ich habe immer nie verstanden, was da wirklich passiert. Und es gibt ja nur wirklich einige Varianten des Schlosspickings in Videospielen.
Ja. Fallout unter anderem, eins der besten. Ja. Oder Skyrim hat's auch ziemlich cool gemacht.
Ja, ich überlege gerade. Ich hatte vor kurzem noch ein recht aktuelles Spiel.
Ja, Thief.
Ja, Thief, ja.
Aber da war es eigentlich auch cool, oder? Mhm. Moment, wie waren das?
Thief waren, glaube ich, auch nur Kreise und Stifte oder so. Ah, die musste man im richtigen Moment, glaube ich, runter machen oder sowas. Naja.
Ah, ja, irgend sowas.
Unsere Gehirne. In spätestens 10 Jahren gibt es ja sowieso nur noch das eine Spiel, was alle Gameplay-Elemente zusammenführt. Und da wird man sich so einigen, so auf, das ist das Schlossknacksystem, das ist so Third-Person-Cover-System.
Das wäre aber auch traurig, wenn es einfach nur noch so ein Spiel gäbe.
Nicht zu vergessen, es gibt in jedem Spiel Wachtürme, auf die du klettern musst, um den Bezirk freizuschalten.
Ja. Das wäre ja spannend, wenn wir einfach nur noch alles bloß in unterschiedlicher Optik vielleicht spielen. Ja. Alle das dasselbe.
Überspiel.
Ja. Nee. So wird's nicht kommen. Ja, apropos verrückte Spiele, nämlich, ich habe Always Sometimes Monsters durchgespielt.
Ja. Ich habe es angefangen.
Und ich rede erstmal fertig.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Nee, ich wollte eigentlich jetzt auch gerade fragen, wie du es jetzt mittlerweile findest. Du hast ja erzählt, dass du es angefangen hast. Mhm. Aber ich habe es, glaube ich, 8 Stunden gebraucht oder sowas, aber ich habe mich so in dieses Spiel reingefühlt, dass es mir wirklich wie so ein 40-50-Stunden-Ding vorkam und ich auch todtraurig war, dass es vorbei ist. Also ich habe, glaube ich, auch wirklich, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, vieles übersprungen, glaube ich, also oder einfach halt nicht erlebt. Aber es ist trotzdem so, ich habe mich da voll reingefühlt und der Soundtrack ist einfach halt voll geil, der unterstreicht dieses ganze Erlebnis ziemlich gut. Und am Ende dann halt, was dann da geschieht und sowas, es kam mir so vor, als hätte ich das selber alles schon mal erlebt. Aber es ist natürlich nicht so. Aber es ist halt einfach wirklich ziemlich cool und ziemlich lebensnah gestaltet worden. Und auch die Entscheidungen, dass sie so wirklich Konsequenzen haben. Und du vor allem ist es auch so, du hast nicht nur eben die Entscheidung A und B, die du halt in dem Moment gestellt kriegst, sondern wenn du im Vorfeld zum Beispiel noch irgendwas anderes machst, nehmen wir mal dieses Beispiel, du musst irgendwie entscheiden, der stirbt jetzt oder er stirbt nicht, einfach nur ja, nein. Und wenn du aber im Vorfeld genug Geld sammelst, könntest du den noch bestechen. Aber diese Auswahl bekommst du halt eben nur, wenn du genug Geld hast. Also du kriegst sie auch gar nicht irgendwie so gezeigt wie bei Mass Effect, wo es dann einfach nicht auswählbar ist oder so. Ja, sondern das musst du dir sozusagen erarbeiten. Und das finde ich schon, ist ein ziemlich cooler... Also diese Entscheidungen und Konsequenzen, die könnten ruhig auch mal in anderen Videospielen noch ein bisschen härter sein. Und gerade bei Always Sometimes Monster, wenn ich mir vorstelle, das wirklich so in so einer Skyrim-Optik, also natürlich nicht Fantasy-mäßig jetzt, aber so ein Rollenspiel, ja, das hat Potenzial und das sollte ausgearbeitet werden.
Ja, aber ich glaube, das lebt ja auch davon, dass eben durch diesen recht einfachen Stil und durch das, was ein bisschen auch die Telltale-Adventures machen können, dadurch, dass das nicht so aufwendig ist, verschiedene Versionen oder Varianten jetzt deines Geschehens umzusetzen. Ja. Ist das leichter, als wenn du sagen würdest, so bei Skyrim, also wenn du dich so entscheidest, dann explodiert die Stadt und wenn du das nicht machst, dann nicht. Also das ist immer ein bisschen mehr Aufwand. Also.
Ja, schon klar, aber einfach, ja, okay, aber bei Fallout, finde ich, waren die Entscheidungen auch schon ziemlich krass. Also ja. Fallout 3 jetzt. Aber ich meine halt so im Prinzip einfach dieses Rollenspiel halt so in die Realität mal zu versetzen und nicht eben, dass das halt dieses typische Aufleveln ist, sondern einfach halt so ein Text, eigentlich kann man so sagen, es ist so ein Text-Adventure, wo du halt selber spielst und mehr Freiheiten hast zu agieren. Und das halt in so einer 3D-Welt und so wäre schon, es ist halt noch ein Genre, was man einfach noch ausarbeiten kann. Und ich finde es halt, dass sowas immer wieder entsteht, einfach wie immer wieder neue Möglichkeiten, wie man so ein Spiel aufbauen kann. Ja. Und es fühlt sich aber auch an keiner Stelle, finde ich, so wenig nach Spiel an wie vielleicht ein Heavy Rain. Mhm. Es fühlt sich trotzdem immer noch wie ein richtiges Spiel an. Und das ist auch nochmal so eine Gratwanderung.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass es eigentlich quasi ja wie noch ein Text-Adventure ist. Also da ziemlich viel wirklich mit Lesen und Entscheidungen treffen ist. Und dir eigentlich überhaupt kein spielerisches Gameplay im Sinne. Du musst nichts ausweichen, du musst keinen abknallen oder sowas. Ja. Sondern, und das ist wirklich cool, weil ich meine, im Text-Adventure kann man sich heutzutage ja eigentlich fast gar nicht mehr antun, weil wir ja alle durch Fernsehen und sowas unsere Fantasie zerballert haben. Und wenn wir was liest, dann, also und ohne Bilder, also sorry.
Ja.
Macht ja keiner. daher finde ich das
Bücher? Eine tolle
Sache. Ja.
Was ist denn das? Nee.
Ja, weil wenn ich mir gewünscht hätte, dass sie das schaffen, das nochmal auf portable Konsolen oder so, also auf, das ja, würde ich jetzt auch gerne auf der Vita spielen oder so, weil das halt wirklich so von der Optik und von der Steuerung ist auch wirklich eine ganz einfache Steuerung, sind ja eigentlich nur Pfeiltasten und Enter Space oder so.
Genau. Ja, das würde ich mir auch wirklich riesig wünschen, dass sie das umsetzen.
Ich habe es übrigens bei unseren fernen Freunden von Good Old Games gekauft, statt bei Steam, weil die ja immer den Dollarpreis nehmen und dann den Euro umrechnen. Also habe ich dich wieder voll ausgetrickst, weil bei denen kostet es ja dann 8,99 Dollar. Das sind ja nur 6,74 Euro.
Also, ja.
Zack, 2 Euro wieder. Bam! Und da wunderst du dich, dass du kein Geld für Watch Dogs hast.
Ich bin froh, dass ich denen noch ein bisschen mehr Geld in den Arsch gepumpt habe. Die haben es verdient.
Ja, wer weiß. Ich würde mich nicht wundern, wenn Good Old Games weniger verlangt als Steam vom Share. Und vor allem, ich habe jetzt auch eine DRM-freie Version, weißt du? Ich könnte die jetzt 1000 meiner Kumpels geben, um dieses System wieder ab Absurdum zu führen.
Ja.
Nee. Ja. Ach, die CD Projekt-Leute sind schon okay. Also, für die muss man ja auch mal eine Lanze brechen. Das Good Old Games ist schon eine coole Sache. Ja, Genau, ich habe es aber noch nicht großartig weitergespielt. Da kam irgendwie Watch Dogs dazwischen und dann, weiß ich nicht. Der PC ist heutzutage bei mir abends wirklich so mittlerweile wieder so die World of Warcraft-Maschine geworden. Und das ist,
immer noch.
Immer noch. Und das ist schlimm. Ich bin jetzt irgendwie auf Stufe 30 mit meinem Jäger. Das heißt noch 5 Stufen und ich bin weiter, als ich jemals in World of Warcraft war.
Oh.
Das ist jetzt alles so gestreamlined worden. Das ist einfach geil. Das ist einfach... Als hätten die bei Blizzard die letzten 10 Jahre wirklich nur alles dran gemacht, dass das Spielen so leicht wie möglich ist. Und die beste Funktion, finde ich, ist wirklich dieser Dungeon-Browser. Du läufst einfach durch deine Welt, machst einfach so ein bisschen so deine Quests und so, trägst dich in den Dungeon-Browser ein, dass du so und das und das und das in die Instanz noch rein willst. Und dann werkelt ja da so 5 Minuten meistens und dann findet sich eine Gruppe zusammen, wo schon die Plätze so verteilt werden, so nach hier 3x Damage, ein Tank und ein Healer. Ja, und dann bist du dann, wirst du direkt rein teleportiert in das Dungeon, machst dann da mit deinen 5, 6 Leuten das ganze Dungeon durch und danach wirst du wieder raus teleportiert und wieder zurück. Das war früher extrem aufwendig. Da musstest du dann immer erst hinlaufen zu dem Eingang des Dungeons, dann musstest du da warten auf eine Gruppe mit den Leuten, die da rumstanden, sprechen, so nach dem Motto, wir suchen noch einen Heiler, wir suchen noch einen Heiler. Und jetzt ist das alles so gestreamlined worden. Das ist echt Hammer. Okay. Und deswegen verstehe ich auch, warum viele von anderen MMOs oder so, die neu sind, vielleicht dann auch abspringen, weil du bei WoW einfach mittlerweile gewohnt bist, dass alles so gut funktioniert und so spielerkonzentrisch ist. Also andere Spiele versuchen ja da immer noch so ein bisschen so, wir wollen ja auch eine Story erzählen und das passt ja alles nicht und wenn das alles zu einfach und zu bequem ist, dann rushen die Leute hier nur so durch, aber das ist gerade das, was jetzt so das WoW-Spielen eigentlich so angenehm macht und selbst Sabrina spielt jetzt wieder WoW.
Spiele zusammen?
Nee, das kostet ja doppelt.
Ach so.
Nee, wir sind ja...
Ein
wir
Account.
Wir teilen uns einen Account und okay. haben mehrere Charaktere, ja. Nee, zusammenspielen, das ist... Wir haben auch gar nicht 2 Rechner. Wir haben ja nur einen PC zu Hause.
Jetzt hast du deine Frau wieder angefixt, dass sie wieder World of Warcraft spielt.
Ja, und da wieder irgendeinen anderen Typen kennenlernt und dann abhaut oder so.
Ja.
Schlimm. Naja... Ich habe sie aber auch mal versucht, nochmal an Diablo ranzukriegen, so nach dem Motto, guck mal, das ist fast genauso, sieht bloß besser aus.
Stimmt.
Aber da fehlt natürlich dieses ganze Customizing. Das fehlt ihr ja dann, weil sie ja ihre Figur nicht so...
Ach so.
Dann musst du ja so nehmen, wie sie ist. Da kannst du nicht sagen so, ey, ich hätte aber gerne...
Pinke Haare.
Ja. Das Problem kennst du ja auch.
Ja.
Also auch dir wird der Diablo deswegen nicht gefallen, weil die einfach zu gut aussehen, die Figuren.
Ja.
Ja, und der Scheißlappen, der da durchläuft, also, du würdest ja als Charakter vermutlich lieber einen von den Gegnermodellen nehmen.
Ja, einen von diesen ekligen mit Warzen und
ja,
so.
Ja, von diesen Dicken, die diesen offenen Bauch haben und dich immer vollkotzen.
Ja, genau. Und die Schleim spucken.
Ja.
Einfach beim Reden oder so. Ja.
Ja, das ist ja das Tolle, dadurch, dass wir die Podcasts jetzt jeweils bei uns zu Hause aufnehmen, dass ich dir nicht mehr so viel ins Gesicht spucke.
Ja.
Das ist eine tolle Sache. Ja, genau, Watch Dogs. Dann habe ich mir natürlich noch Transistor geholt.
Oh.
Alter, das ist ein Spiel, das ist, also ich finde ja, also die Supergiant Games, was die an Artstyle und Musik drauf haben, ist einfach Hammer.
Ja.
Ich würde mir halt nur manchmal wünschen, ich müsste es nicht spielen, aber ansonsten...
Oh, es ist aber, klingt positiv für so ein Videospiel.
Ja. Nee, es ist einfach, ich finde die Musik so Hammer und den Artstyle und auch diese Red, die Heldin, so super sexy und die ganze Art, diese unterkühlte Stimme, mit der das Schwert immer spricht, finde ich echt einfach super, aber ich finde es halt so bei den Kämpfen, da wird es dann auch ein bisschen schnell mal so ein bisschen repetitiv, aber immerhin scheint es bisher nicht sehr schwer zu sein und ich komme da eigentlich ganz gut durch. Und das Kampfsystem ist wirklich, hat der Johannes schon versucht so ein bisschen zu erklären, ist halt, wirklich so ein bisschen wie XCOM. Du verlangsamst deine Zeit, wählst deine Aktionen aus, dann laufen die ab und dann rennst du kurz weg, versteckst dich und dann wartest, bis deine Zeitleiste wieder aufgeladen ist, machst die nächsten Aktionen, Kombos. Ist schon ganz nett. Also ist nicht so wie Bastion, war ja mehr so Echtzeit-Action.
Ja.
Rumschießen und sowas. Das ist ja alles ein bisschen ruhiger. Aber manchmal, das ist halt auch wieder so ein Spiel, weißt du, ich finde die Atmosphäre so toll, den Artstil, dass ich mir manchmal wünschen könnte, ich könnte da einfach nur so ein bisschen rumlaufen und meinetwegen Kräuter sammeln oder sowas.
Ja, sowas brauchen Spieler auch mehr, irgendwie.
Ja.
So dieses, ich glaube, das stirbt auch so langsam aus, wirklich so Spiele, die sich nur auf ein Gameplay-Element fixieren.
Ja,
Wobei, da muss man auch wieder überlegen, ich meine, so ein Jump'n'Run wie Rayman oder Mario sind ja auch unschlagbar. Also die will man ja auch nicht missen. Es kommt halt auch, glaube ich, auch immer einfach aufs Genre an. Wenn das halt dann, ja, ist wieder ein schwieriges Thema, was ich da angekratzt habe.
Ich glaube, du kannst selbst so bei Jump'n'Runs oder so Rollenspielelemente einbauen oder sowas.
Also ja, aber das muss ja eigentlich auch gar nicht sein. Also ich finde so Mario oder sowas. Ja. Meine Katze hat sich gerade über den Teppich gezogen.
Ja, ich bin ja froh, dass bei mir meine beiden Jungs gerade Mittagsschlaf machen, ja?
Also, die sich auch über den Teppich ziehen.
Ja, sonst haben wir ja noch einen Gastauftritt von Maxi. Aber ich habe ihn ja schon, also der sitzt ja in seinem Zimmer und spielt mit dem iPad. Ich habe ihm ja schon gesagt, dass wenn die Glastür zum Büro zu ist, dann soll er bitte nur reinkommen, wenn das Haus brennt. Nee, sonst. Also den Gastauftritt von Maxi müssen wir noch ein bisschen dahin schieben, bis er erzählen kann, was er gerade so auf dem iPad zockt. Sowieso meistens immer so ein Lego City Spiel oder sowas. Oder Emergency, wo man irgendwelche Brände löscht.
Oh.
Aber heute Abend hoffentlich dann Mario Kart.
Oh, ich hoffe es auch. Ich hoffe, es liegt jetzt endlich im Briefkasten.
Ich bin auch mal gespannt. Wir werden uns da mal den Online-Modus angucken. Und der ist ja vermutlich wie bei Nintendo gewohnt, so völlig undurchsichtig.
Ja, ich glaube.
Du hattest ja die gute Idee, so ein Area Games Mario Kart Turnier zu machen, aber ich habe das Gefühl, das scheitert wieder an der technischen Umsetzung von Nintendo.
Nein, dann hast du es gesehen, bei Kotaku haben sie das auch gemacht, mit dem Gorka-Netzwerk und Kotaku, die sind gegeneinander angetreten. Mhm. Ich glaube, 24 Leute waren es dann.
Okay.
Aber ich meine, wir könnten ja auch ein paar User dann einfach noch dazu nehmen zum Beispiel.
Ja,
klar. Und dann machen wir ein schönes Tournament und das scheint auch ziemlich gut zu funktionieren alles. So, die Online-Anbindung scheint vielleicht wieder Nintendo kompliziert, aber dafür technisch gut umgesetzt zu sein.
Das sagst du jetzt so, aber das will ich erst sehen. Ich glaube das nicht.
Ah, ich bin so gespannt.
Du, ich, wenn wir heute Abend es schaffen, dass vielleicht wir beide mal gegeneinander fahren, ja?
Ja, wir haben es schon ja noch nicht mal in der Freundesliste.
Ja, eben. Ja, wie soll denn das dann mit anderen Leuten gehen? Also ich weiß ich nicht, wie ich dich in meine Freundesliste reinbekomme.
Ja, siehste, toll. Ich weiß es, wie es geht. Ich habe auch schon einige von Area Games drin und das ist auch ziemlich cool. Wir schreiben immer Nachrichten und im Miiverse kann man sich immer so cool austauschen und die gegenseitigen Beiträge liken. Also das ist extrem cool, nicht, wenn du es mal verstanden hast.
Ich brauche betreutes Gaming.
Ich glaube, es ist auch so, nicht so umständlich wie beim DS immer noch, dass jeder diesen Code braucht, sondern wenn du mir jetzt einfach deine Network-ID gibst.
Die ist virtual, Alex, die ist wie immer.
Ja, okay.
Johannes hat die auch schon gefunden.
Ah, ja,
also
gut,
ich hoffe, das bin ich. Siehste, aber
wenn ich nämlich dich einfach suche und anschreibe, dann kriegst du das einfach angezeigt. Nicht so wie beim 3DS, wo du dann einfach auch diesen Code eingeben musst.
Hatte ich das letzte Woche schon erzählt, dass ich so einen HDMI-Verteiler habe, der von der Wii U ausgetrickst worden ist? Mhm. Ja. Ich hab ja einen Fernseher, der hat 3 HDMI-Eingänge und ist natürlich ein bisschen wenig heutzutage, wenn man so irgendwie seinen Receiver dran hat, seinen Satellitenreceiver. Ja, da sieht man mal, wie alt mein Fernseher ist, hat das noch nicht eingebaut.
Ja, meine auch nicht.
Satellitenreceiver, ein Blu-ray-Player, ein Apple TV, ein Media-Player und die Wii U. Die sind da dran, weil die PlayStation 4 und die anderen Konsolen sind ja in dem Heimkino angeschlossen. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, ich will jetzt auch alle über HDMI drin haben und habe mir so einen HDMI-Splitter gekauft, wo man so 3 HDMI-Sachen reinsteckt und dann geht ein HDMI-Kabel zum Fernseher. Und der schaltet sich immer automatisch um. Und da habe ich gedacht, ist ja cool, funktioniert ja alles super, alles eingestöpselt. Und immer wenn du ein Gerät anschaltest, wechselt der sofort auf diesen Eingang. Das ist ein sehr, sehr cleveres Gerät.
Das kannst du bei der Xbox One übrigens auch einstellen. Dass der Fernseher einfach angeht, wenn du auch die Konsole anschaltest.
Ja,
und ausgeht, genau, wenn du ausschaltest.
Ja, cool. Das ist so HDMI-Remote-Funktion. Aber so technisch wollte ich gar nicht werden, sondern ich jedenfalls, also wir gucken irgendwas und 20, 30 Minuten und plötzlich wird der Fernseher schwarz. weil der den Eingang wechselt. So, dann musste ich also wieder nach hinten krauchen und das Ding hat auch so einen kleinen Schalter, wo man so per Hand durchschalten kann, wieder zurückwechseln. Da habe ich mir gedacht, so, naja, kann ja mal passieren. Nächsten Tag wieder abends was geguckt, wieder nach einer halben Stunde wieder weg. So, ich musste mir von meiner Frau wieder anhören, was hast du da wieder für einen Scheiß gekauft, wieso funktioniert das nicht, was soll die Scheiße, warum wechselt das andauernd hier? Ich stand wieder kurz davor, wieder mit der zusammengerollten Zeitung verprügelt zu werden, bis ich dann bei Amazon gelesen habe von einem, aufpassen, wenn man eine Wii U dran hat und die in diesem sozusagen Standard Always-On-Modus drin hat. Denn wenn die sich Updates zieht oder ähnliches, dann sendet die auch so ein HDMI-Signal. Und das verwirrt diese Dinger. Also obwohl dadurch gar gar nicht der Fernsehsender angeht oder sowas und die kein Bild ausliefert, gibt die so einen Impuls ab. Immer wenn diesen, weißt du, wenn auch das Gerät so anfängt zu leuchten, so blau. Nee, das hat die Wii gemacht. Das macht die ja gar nicht mehr, wa? Also ich weiß nicht, die kann ja so auf automatische Downloads gesetzt werden und dann lädt die sich Updates und ähnliches runter. Und das musste ich jetzt ausschalten.
Okay.
Und in dem Moment, wo ich das ausgeschaltet habe, wo die jetzt nicht mehr alleine, wenn sie aus ist, sich irgendwas runterladen darf oder so, funktioniert das alles. Na, siehst du mal wieder.
Ja.
Nintendo.
Ja. Aber mehr fällt einem dazu auch nicht ein.
Aber ich war wirklich froh, dass ich das bei Amazon gelesen hatte, bei den Kundenrezensionen, weil das war, sonst hätte ich wieder, da kommst du ja nicht drauf, dass die Wii U sozusagen in ihrem Standby-Modus noch so ein HDMI-Signal aussendet, was da irgendwie zu Interferenzen führt. Tja. Puh, aber doch keinen Quatsch gekauft, doch nochmal wieder ihr gerettet und jetzt bleibt das felsenfest immer auf dem Gerät, wo du es eingestellt hast. Geile Sache.
Cool.
Sonst noch was gezockt?
Ja, ich hab so ein bisschen mit 3DS halt.
Ja.
Was man so macht halt. Minish-Cap zum Beispiel habe ich ja noch von diesem Botschafterprogramm.
Ambassador.
Ja, genau. Und weil es halt auf der Wii U jetzt rauskommt und voll viele das auch bei uns jetzt User gelobt haben, habe ich das halt einfach nochmal angefangen. Und ja, irgendwie komme ich da nicht so richtig rein. Es ist so, optisch finde ich es echt niedlich und schön gemacht, aber es ist mir, glaube ich, dann doch zu oldschoolig mittlerweile. Ich muss halt mal auch ein bisschen weiterspielen. Ich bin erst in dieser ersten Stadt da, so mit diesen kleinen Zwergen und so.
Das war ein GBA-Titel, oder?
Ja, genau.
Ja.
Die Wii U hat ja jetzt endlich dieses Game Boy Advance Virtual Console.
Ja, endlich. Endlich Game Boy Advance-Spiele auf der Wii U.
Yeah. Aber nicht auf dem 3DS.
Nein, warum denn auch? Das eine ist eine mobile Plattform und das andere, also wirklich.
Ja.
Das ist ja eine absurde Logik, Saskia. Dafür kommen bestimmt die N64 und GameCube-Spiele bald auf dem 3DS.
Ja, natürlich. Ja. Das ist Nintendo.
Ja, klar. Super Mario genau Sunshine
zum Beispiel. Genau wie der GameCube-Controller-Adapter.
Ja. Den habe ich jetzt, das ist ja auch heute oder so in den News gewesen. Ne?
Ja, also gestern Abend
komische
noch.
Stück Plastik.
Genau. Gibt es auch einen Sinn, dass die sich da irgendwie mit diesem anderen Unternehmen verpartnert haben, um neue GameCube-Controller rauszubringen. Es ergibt jetzt alles Sinn. Und anstatt, dass diese GameCube-Controller eben auch kabellos sind, wobei es ist ja auch wirklich so, dass die Kabel-Controller einfach eine bessere Ding haben, Verbindung. Und deswegen werden die halt bei so Turnieren und so lieber verwendet als eben kabellose Controller.
Ja.
Deswegen ist es ja verständlich, aber andererseits auch wieder total...
Das war jetzt eigentlich nur für Smash Brothers hauptsächlich, oder?
Genau, genau. Ja. Die Frage, ob das vielleicht auch so ein kleiner Hinweis auf eine GameCube Virtual Console jetzt doch ist. Weil ich meine, es wäre ja auch doof, wenn man so für 30 Euro, was dieses Ding wahrscheinlich kosten wird, dann einfach nur für Smash Bros. Verwenden kann.
Naja. Erinnerst du dich noch an die, wie heißt die, V-Chat oder so? An dieses, dieses Mikrofon?
Mikrofon,
so?
Ja, also.
Wurde, glaube ich, auch so gut wie gar nicht unterstützt von irgendwas.
Ja, also. Ja, stimmt. Ja. Ich habe auch letztens gesehen, dass es für einen Gameboy einen Adapter gab, um eine Nähmaschine dran zu machen.
Ah.
Ja. Ja, also...
Aber bestimmt nur eine Sorte von Nähmaschinen.
Ja, die Nintendo-Nähmaschine.
Die so Schnittstelle hatte. Dann konntest du bestimmt so die Strickmuster dann da einstellen.
Genau.
Ja. Das gar nicht so doof.
Ja.
Wenn man so viel näht.
Ja, es ist einfach... Das ist,
ich habe früher die in der Schule immer ausgelacht, die einen Gameboy hatten und dann diese Lupe da drauf hatten und dieses Licht, was ja viele bestimmt schon fast vergessen oder verdrängt haben, ist, dass der Ur-Gameboy ja gar keine Hintergrundbeleuchtung hatte. Genau. Das war also schon mal Nese mit im Dunkeln zocken.
Nicht mal der Gameboy Advance hatte das.
Ja,
also.
Und da gab es diese hässlichen Lupen mit Lampen drin und oh mein Gott.
Ja.
Oder ein TV-Adapter, also das war ja wirklich ganz hardcore. Und eine Kamera gab es sogar auch.
Ja, Gameboy-Kamera, die hatte ich. Die ist cool.
Ja, naja. Geht so. Hey, Apple hat übrigens für 3 Milliarden Dollar Dr. Dre gekauft.
Oh.
diese komischen Beats.
Musik, mhm. Ja. Habe ich mitbekommen.
Ja.
Wusste nur nicht, dass es Dr. Dre ist.
Ja. Na, auf alle Fälle, nächste Woche ist ja bevor die E3 beginnt, ist ja die wieder eine Apple-Konferenz, wo dann sehr wahrscheinlich das iPhone 6 vorgestellt wird.
Oh, Überraschung.
Ja. Apple macht ein neues iPhone. Ist ja ein Ding. Aber diesmal für Leute wie uns, tolles Gerät, weil man munkelt ja, der Hauptschwerpunkt des Geräts ist diesmal diese Gesundheit und dieses Healthbook. Und dass dieses neue iPhone jetzt vor allem ganz viele von deinen Körperdaten sammelt. Also sowas okay. Wie Nintendo mal vor 10 Jahren oder so mit dem Vitality-Sensor angedacht hat, setzt Apple jetzt schon, so gilt es zumindest aus der Gerüchteküche, schon um. Zum Beispiel, dass in den Kopfhörern für das iPhone 6, die du dir ins Ohr steckst, deine Temperatur und dein Pulsschlag gemessen werden kann.
Oh Gott, okay.
Ja, das ist halt nur so für Screening, so nach dem Motto, hier, jogg mal ein bisschen langsamer oder friss mal was anderes.
Krass.
Ja. Tja, da siehst du mal wieder eine Idee, die Nintendo mal vor ein paar Jahren hatte.
Machen andere wieder in gut. Das gab's auch, also das war halt bei diesem Did You Know Gaming, da gab's ja, also gibt's mittlerweile 2 Teile halt für den Gameboy. Und eben diesen 2. Teil, da war das auch mit dieser Nähmaschine. Mhm. Da war aber auch dabei, dass zum Beispiel irgendwie beim Game Boy Advance dass der Gedanke zuerst war, dass du dann halt auch Spiele downloadest.
Mhm.
Und das war 1999 haben die das vorgestellt. Also man muss sich schon mal manchmal echt nochmal bewusst werden, dass Nintendo wirklich Vorreiter war in vielen Dingen, bloß einfach immer viel zu weit ihrer Zeit voraus.
Ja.
Das haben sie dann entweder erst später wieder aufgegriffen und jetzt hingen sie zum Beispiel mit Downloads ja im Endeffekt hinterher. Also wobei ja viele aktuelle Titel zum Glück jetzt auch zeitgleich erscheinen im eShop und sogar dann auch günstiger sind. Also da haben sie mittlerweile das wieder aufgegriffen, aber rein theoretisch hätten sie das ja auch schon bei der Wii machen können. Und da hat es ja so nicht so gut so funktioniert.
Ja, es gab ja damals für Super Nintendo in Japan zumindest so dieses Satellite View oder so ein Gerät, was man drunter packen konnte und was dann über Satellit dann auch Spiele runtergeladen hat. Sowas. Also selbst damals gab es schon in Japan zumindest die Möglichkeit, die Super Nintendo-Spiele über Online-Verbindungen runterzuladen.
Ja, siehst du, also Nintendo, ja, es sind schon, die können was.
Ja, wie gesagt, in der 16-Bit-Ära, da waren die ganz heißer Scheiß. Und ich find so mit dem GameCube ging es dann irgendwie. Ich finde, in dem Moment, wo Nintendo einfach gesagt hat, wir wollen dieses technische Wettrüsten nicht mehr mitmachen, das ist eigentlich blöd. Ja. Das war eigentlich blöd. Ja. Denn ich finde, das gibt immer, wie beim Eiskunstlauf, es gibt immer so eine Pflicht und eine Kür. Und die Pflicht ist einfach immer, technisch immer auf gleicher Augenhöhe zu sein. Hm. Und was du dann noch machst damit, ob du da Kinect oder sonst irgendwas machst oder ein Tablet oder ähnliches, das ist die Kür. Aber du musst erstmal bitte sehr immer schön auf Augenhöhe bleiben, damit du nicht in dieses Third-Party-Fiasko reinrauschst, wie Nintendo das wieder macht. Glückwunsch.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns mal die News an. Denn wir kommen ja momentan, also ist ja Wahnsinn. Ist ja nicht normal, Saskia. Ist ja nicht normal.
Nee.
Ja, die E3 ist ja mittlerweile 4 Wochen lang und beginnt Anfang Mai.
Ja, es kommt echt so, vor allem, also jetzt wirklich mal gleich mal mit Quantum Break anfangen.
Ja.
Kein E3-Auftritt.
Nö, warum auch?
So, Microsoft, was willst du uns denn zeigen auf der E3? So, Halo 5 Gameplay, okay. Sunset Overdrive haben wir jetzt auch schon vorher abgefrühstückt.
Ja.
Quantum Break kriegt eigentlich gar keinen Auftritt, was vermutlich so in so einer Compilation-Video wieder mit so allen Spielen,
die Highlights 2015.
Kommen. Genau, genau, sowas bestimmt, aber ansonsten auf der Gamescom dann. Also, Microsoft, was willst du uns denn alles zeigen?
Ja,
ja.
Die wollen dich ganz schön wegbämmen, die
Jungs. Ja, ich glaube auch.
Oder auch nicht. Wir werden Zeuge sein. Wir.
Ich bin echt, also richtig gespannt.
Mhm. Nee, Jack Tretton, auch eine komische Besetzung, war der ehemalige Sony-Präsident und der meiner Meinung nach immer einer der begabtesten und geschicktesten E3-Pressekonferenzmoderatoren.
Ja.
Ist ja jetzt mittlerweile bei so einem kleinen Startup beschäftigt, die irgendwie so eine Roboter oder irgend so einen Quatsch herstellen.
Genau, genau.
Aber nebenbei noch immerhin jetzt bei Game Trailers zusammen mit Jeff Keighley die E3-Pressekonferenz.
Ja, vor allem ist es so wirklich so bizarr. Der war ja 20 Jahre oder was bei Sony.
Der und ist jetzt, Sony, der atmet Sony.
Genau, ja? Und jetzt darf er aber auch Microsoft der, mal so richtig kommentieren. Ja. Ich bin mal echt gespannt. So.
Wie neutral das wird.
Ja, genau. Ja?
Wenn der Mann, wenn er aufs Klo geht morgens, vermutlich eine Vita ausscheißt, also wenn der dann irgendwie, ja, Microsoft, nee, also eindeutig Xbox, die PlayStation geschlagen, werden wir nicht zu hören bekommen, glaube ich. Also, komische Wahl. Dann hätte ich ja lieber den Schauspieler genommen, den Kevin Butler immer macht.
Ja.
Das hätte ich sowieso erstmal wieder für die Pressekonferenz gebucht. Warum ich will Kevin Butler zurückhaben?
Ja,
so das, unfair.
Das kannst du wohl vergessen.
Ja, stimmt schon. Genau, so Quantum Break hatte ich jetzt gar nicht mitbekommen, aber du sagst, wird auf der E3 jetzt gar nicht mehr so im Fokus sein.
Genau, also das hat mich echt auch... er hat es auch noch, also das war zuerst, habe ich das so vermutet, aber er hat es auch nochmal bestätigt. Also es ist auf der E3 keinen Auftritt wert, in Anführungsstrichen.
Oh, also, ja. Schön formuliert. Die Scheiße wollen wir uns nicht antun.
Aber umso besser finde ich natürlich, dass die Gamescom jetzt so eine Bedeutung mittlerweile oder immer mehr Bedeutung gewinnt, dass man sagt, exklusives Gameplay erstmals auf der Gamescom. Schon auch eine coole Sache.
Also, ja, zumindest, dass sie sich jetzt immer noch ein bisschen was zurückhalten für die Gamescom, um dann im August nochmal so einen Knaller zu haben.
Genau. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Und ich fand auch jetzt, was du so von Quantum Break gesehen hast, also dir wenigstens die Bilder angeguckt, die es gab.
Natürlich.
Die es geben tut. Nee, das sieht schon geil aus.
Du, Remedy hat's drauf, aber wie gesagt, das wird dann auch nicht 2015 erscheinen, sondern 2016 vielleicht, weil die einfach nie fertig werden und die Fernsehserie bis dahin eingestellt ist oder das Konzept nochmal ändern. Und wie gesagt, Alan Wake war ja auch ganz nett, aber jetzt auch vielleicht nicht so das Spiel aller Spiele.
Ja, aber das hatte, finde ich, auch mehr Potenzial, als man halt rausgeholt hat.
Hilft dir halt vielleicht nicht so viel. Ja. So, dann auf alle Fälle noch wieder, vielleicht nicht ganz unerwartet, Plants vs. Zombies Garden Warfare.
Ja.
Im August auf PlayStation 4 und PlayStation 3, das heißt die Exklusivität für Microsoft, die hat dann so knapp 4 Monate gedauert oder so. Ja, kommt das hin, so 5, 6, ja, halbes Jahr.
Ja, genau, 6 Monate. Also okay. Ende Februar ist es doch erschienen. Oder Ende Januar, Ende Februar. Also dann Ende August sind 6 Monate.
Okay. Ja. Tja,
also und in 1080p?
6 Monate von dem Release von Titanfall wäre dann September oder so? Ich rechne nur einfach so.
Das glaube ich weniger.
Ja.
Aber ich glaube, ein Titanfall 2...
Das haben sie ja quasi auch schon fast alle bestätigt, dass das Multiplattform ist. Ja, aber Plants vs. Zombies, ich glaube jetzt auch nicht, dass jetzt so viele Leute sich da einen Arsch gekniffen haben, dass es erstmal nicht für die PlayStation kommt, denn ist halt auch so ein netter Titel. Und jetzt noch mit nicht Free-to-Play-Elementen, aber halt mit Microtransaction drin, macht das Spiel auch nicht unbedingt sympathischer.
Ja, wahrscheinlich bei der PlayStation-Version dann von Anfang an drin, oder?
Ja, genau, denke ich auch. Die wird auf demselben Level sein.
Aber ich freue mich auf jeden Fall für die PlayStation-Besitzer, weil es ein cooles Spiel halt. Ja, also eher für so zwischendurch halt einfach.
Ja, und wenn du Third-Party-Publisher bist, dann solltest du sowieso keine Exclusives mehr machen irgendwie. Diese Deals lohnen sich eh nicht und am Ende sind die Spieler immer nur die Verlierer.
Genau.
Nämlich die Spieler, die die Plattform nicht haben, also deswegen.
Genau. Und man sagt ja immer, man macht es ja nur für die Spieler, aber es ist eben genau das Gegenteil.
Man macht es nur für die eigene Tasche und zur Risikominimierung und das finden wir voll doof.
Und es wird bei Project Beast leider auch so sein.
Ja. Wobei ich da deinen Enthusiasmus ja auch nicht so ganz teilen kann, aber Also ich finde, das sieht halt nett aus, aber es sieht halt nicht geil aus. Das sieht halt also genauso. Kein Mensch sagt, dass Dark Souls 2 irgendwie richtig geil aussieht.
Ja, nee, oder? Das sieht's ja auch nicht. Also aber die Rüstungen dafür sehen halt richtig cool aus. Und bei Dark Souls 2 halt eben, meine ich ja. Und die Atmosphäre stimmt, obwohl die Optik nicht so überwältigend ist. Aber Project Beast sieht schon einfach geil aus.
Ja.
Also das ist halt extrem die Steigerung im Vergleich zu Dark Souls.
Aber du weißt doch, ich bin doch so eh der No-Skill-Player. Für mich ist das eh nichts. Also ich werde nur hören dann von Leuten wie dir oder so, wie das dann ist.
Das Ding ist ja wirklich so schwer, ist es ja nicht. Es ist einfach nur Trial and Error. Also du musst halt ein bisschen üben und wenn du dich halt auflevelst und dir Zeit lässt, dann kommst du da auch durch. Es ist halt nur anspruchsvoll, aber es ist jetzt nicht totschwer. Mhm. Und als PlayStation 4-Besitzer, da wenn Project Beast kommt, ich glaube nicht, dass es ein Reinfall wird, dann musst du das halt unbedingt auch mal ausprobieren. Und wie gesagt, ich finde, optisch sieht es ja schon, also wer da sagt, es sieht nicht geil aus, also komm.
Ja, also komm jetzt.
Komm.
Hier Butter bei die Muschi, ja? Nee, so gar nicht. Ja, nee, doch, ja klar, aber weiß ich nicht. Nee.
Käse also bei den Pimmel.
The Witcher und Dragon Age 3, ja, naja.
Ja. Das sind ja andere Rollenspiele.
Ja, eine weitere Überraschung, die wir uns versaut haben, ist natürlich Battlefield Hardline.
EA hat es ja irgendwie schon vorzeitig auf den Server geladen und dann hat sich irgendeiner halt da ein
bisschen runtergeladen.
Aber ich finde, es ist ein frischer, neuer Ansatz.
Ja, so SWAT.
Ja, es ist. Das Ding ist nur, weißt du.
Er wirkt, finde ich, gar nicht so frisch, weil so ist. Also, einige unserer Aero Games Leser haben ja auch geschrieben, es wirkt so wie ein Battlefield, wie so ein Add-on.
Ja.
Und.
Eher wie so ein Download-Titel halt auch so. So eher wie Battlefield 1943 damals. Erwarte ich eigentlich auch so, dass es eher so in die Richtung ist, so ein bisschen arkadiger auch und nicht so überladen wie Battlefield 4. Würde ich mir halt auch so eher wünschen, ein bisschen.
Ja, aber ich habe halt so den Eindruck, so dieses, also was man so von früher wohl von der SWAT-Reihe kannte, war ja immer wirklich so meistens aus sehr kleine Gebiete und immer so kleine Teams, so 4 gegen 4 und sehr so mit Türen eintreten, Blendgranaten schmeißen und sowas, was ja auch so die Rainbow Six-Reihe gemacht hat und das Hardline klingt so, als ob sie das auch ein bisschen machen, aber im Grunde bist du wieder auf so einer 32 gegen 32 Spielerkarte.
Ich hoffe es echt nicht. Ja. Also, ich finde 64 Spieler, wenn die Maps stimmen, okay, aber nee. Das ist, ich dachte, das wäre viel geiler, aber ist es einfach nicht. Es ist einfach nur absolutes Chaos dann. Da geht die Taktik dann total flöten. Aber ich finde halt bei Hardline einfach cool, so diese Spielmodi, dass du halt Überfälle machst und das halt irgendwie dann ein bisschen tiefer wirkt. Und halt jede Seite einfach auch was anderes spielt und auch anders vorgehen muss.
Hm. Naja, das ist so ein bisschen so bei Paycheck schon drin und bei GTA 5.
Payday.
Payday.
Genau, aber Payday ist ja am Ende. Ja gut, Payday habe ich jetzt nicht gespielt und bei GTA 5 ist es halt einfach nicht drin bisher. Online-Modus fehlt es einfach immer noch komplett, dass du zusammen so richtige Überfälle machen kannst.
Das ist geil, oder? Das ist war ja fast vergessen, dass eigentlich die Heists bis jetzt noch nicht gekommen sind.
Ja. Deswegen, also also ich persönlich bin schon ein bisschen davon begeistert, aber dieses bisschen kommt einfach daher, dass ich einfach an diese katastrophale Battlefield 4 Sache denken muss halt und deswegen so Und dann finde ich doch so Shooter, die jetzt noch kommen sollen, wie Evolve, einfach noch viel interessanter.
Das kommt dann auch nochmal dazu. Das kommt wenigstens noch dieses Jahr, denn apropos nicht gekommen, ist ja keine Überleitung auf deine letzte Nacht, sondern auf The Order 1886.
Der Verschiebungen.
Ja, 2015. Denn wir wissen ja alle, 2015 ist das neue 2014.
Ja. 2014 wird es remastered, ja.
Ja, notgedrungen, weil was anderes gibt's ja nicht. Wie gesagt, aber ich bin über jede Verschiebung meistens auch glücklich, weil nichts ist blöder als ein Spiel, was so nicht perfekt auf den, was so, ach, wir hätten gerne noch ein halbes Jahr gehabt, dann wäre es jetzt nicht so scheiße.
Genau.
Und wie gesagt, dieses Remastered, wenn das so ist wie bei Metro Redux, was wir ja auch nochmal kurz hier so nochmal als Thema hatten, das ist halt super, wenn die sagen so, okay, wir haben jetzt hier 60 Frames bei beiden Teilen, wir perfektionieren die Beleuchtung, wir bauen diesen harten Schwierigkeitsgrad des zweiten auch in den ersten ein und so. Mhm. Dieses so Feinschleifen von Spielen und so, sie jetzt so in der perfekten Form zu zeigen, also wie gesagt, finde ich klasse und da würden mir halt, wie gesagt, noch ein paar Sachen also einfallen. Wie gesagt, so ein Dishonored oder ein Far Cry 3 waren zumindest technisch jetzt auch nicht so perfekt auf den alten Plattformen.
Ja, ein Far Cry 3 müsste ich aber jetzt nicht nochmal haben.
Ja, nö.
Na.
Als ja. Download.
Ja, okay, aber Dishonored halt, weil ja. ich es einfach jetzt immer noch schon wieder verpasst habe.
Siehste. Ja. Und du bist sogar aus der Branche, ja?
Ja.
Und wie viele da draußen, die nicht gerade Claudandos heißen und 100 eingeschweißte Spiele zu Hause auf dem Schrank haben, wie vielen wird es da ähnlich geben? Deswegen, ja. es ist immer eine zweite Chance und es ist immer eine Chance, Sachen, die man mag, nochmal, also wie gesagt, das Filmbeispiel zieht da, finde ich, immer wieder. Man
ja.
kauft sich auch einen Film, den man mag, auf Blu-ray und wundert sich dann, oh geil, jetzt nochmal Independence Day in scharf oder so.
Ja, das stimmt. Das
nicht
stimmt.
Verkehrt.
Und ich meine, bei Far Cry 3, das liegt auch nicht daran, dass ich also das ja. Spiel nicht gut finde, weil ich finde, der Far Cry 3 hat so einfach so einen geile Schnittstelle gemacht, dass du ein Adventure mit einem Ego-Shooter kombinierst, auch so ein bisschen ja. Rollenspielelemente. Also ich finde es ja großartig, aber ich will halt, wenn dann lieber Far Cry 4. Und es soll ja auch noch dieses Jahr kommen. Mhm. Und deswegen, ja, da freue ich mich wirklich drauf. Also was? Wenn das wird vermutlich jetzt auch nicht verschoben.
Also dafür würde ich nichts mehr für irgendein Spiel die Hand ins Feuer legen. Nee, also.
Irgendwie auch nicht mehr. Außer Nintendo. In jeder Direct-Show. Ja, übrigens, wir ja. haben ja noch Smash Bros. Das verschiebt sich schon wieder. Und wir können ihnen auch keine Gameplay-Szenen zeigen, weil wir soweit noch nicht sind.
Dann der lustige Iwata wieder, der so, und da wir bitten um Entschuldigung, aber wir wissen, der Qualität ist gut und vielen Dank und ich verbeuge mich dreimal. Und jetzt sehen wir uns an, wie man in Pikmin 3 in 10 Minuten einen Rekord bricht.
Ja, genau.
Ja, was auch nicht dieses Jahr mehr kommt, ist irgendeine Steambox mit einer.
Nee, auch verschoben.
Ja, mein Gott.
Ja, wer hätte es gedacht?
Ja.
Nachdem man 5 Monate lang einfach nichts mehr davon gehört hat.
Ja, genau. Und wenn man was gehört hat, dann meistens, also irgendwie ist der Controller scheiße.
Ja, wir haben den nochmal überarbeitet. Mhm. Und jetzt auch nochmal überarbeitet.
Das ist noch mehr scheiße.
Ja, irgendwie will er nicht so hinhauen, wie wir das wollen. Nee.
Nee, nee. Ja, nee, wenn nee. Wenn du ganz viel Geld hast, kannst du einen Basketballclub kaufen.
Ja.
Wie Steve Ballmer. Jetzt für 2 Milliarden Dollar.
Ja.
Hat er sich einen Basketball. Aber okay, finde ich, ist eigentlich eine coole Sache. Also wenn du in so einer Liga bist, so wie die, einfach, wo du einfach so viel Geld hast, so, und dann nicht mehr weißt, was du machen sollst in dem Alter, ja. Also, hast keinen Job mehr so richtig. Dann ist doch so ein Fußball oder Basketball oder so ein Sportverein kaufen eigentlich eine coole Sache, weil dann hast du wieder, kannst dann immer da hingehen zu den Spielen, sitzt in der VIP-Lounge.
Du kannst dir auch einfach nur eine Dauerkarte kaufen.
Ja, aber wenn du mehrere Milliarden auf dem Konto hast, dann ist es ja, okay. uncool, sich eine Dauerkarte zu kaufen.
Ja, da kauft man sich ja gleich einen Verein. Ja,
du kannst auch viel mehr mitfiebern. Ich finde, wenn du weißt, dass es dein Verein ist, ist es schon spannender.
Also, okay.
Ja.
Das ist sehr materiell gedacht.
Ja, selbstverständlich. Das ist wie beim Pferderennen. Stell mal vor, es ist dein Pferd. Und dann,
stimmt, ja. natürlich. Ja. Gibt alles, wirft wieder ein ganz anderes Licht auf die ganzen Dinge, die ja. man so machen kann. Naja. Es gibt auch noch Red Dead Redemption 2.
Vermutlich.
Wer hätte es gedacht? Das ist ja auch noch nicht so selten angekündigt worden.
Und Bioshock 5 oder so.
Ja. Wobei gerade Bioshock, ich weiß nicht, nee. Wenn es sich wieder zurück nach Rapture geht...
Back to Rapture. Rapture Reloaded. Na, erstmal kommt natürlich die Bioshock Remastered Edition.
Ja, System Shock.
Ja, das geht ja nicht. Da gehören ja wohl EA die Rechte.
Ja, das ist aber schade, weil du schwärmst da immer von ja. rum und ich würde es echt gerne mal dann spielen, aber ich habe keinen Bock, so diese vergammelte PC-Technik da nochmal ja. anzuzocken.
Na, wobei System Shock 2 kann man noch halbwegs gut auf dem PC spielen.
Ja.
Ja, das geht schon. Aber klar, ja.
Abgesehen davon, dass ich auch keine Lust habe auf einen Shooter am PC.
Ja. Aber es ist jetzt auch wirklich, also Shooter ist übertrieben, also.
Ja, es ist aber jetzt, ja.
Also die erste Hälfte des Spiels rennst du vor fast allen Gegnern weg, oder wenn, dann haust du die wie bei Half-Life immer nur mit einer Stange auf den Kopf.
Na, immerhin.
Ja, um Munition zu sparen. Das ist immer so geil, diese Spiele, wo man immer so Nahkampfattacken macht, nur um die Kugeln zu sparen. Ja. Mensch. Ja, wieder alles Mögliche verschoben, genau. Siehst du. So ja. ist das nämlich.
Und so, aber auf der Xbox One gibt's noch mehr Exklusivtitel in diesem Jahr.
Ja, ja, genau.
Wie wir auch heute erfahren haben.
So ein Quatsch.
Auch das, nur Remastered.
Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja. dieses komische Halo-Box da. Nee, das werden wir ja alles bald wissen, in, wie du schon vorhin so gut ausgerechnet hast, in 10 Tagen.
Ja. Ja,
oder?
Ja, ja. Mhm. Ja, 10 genau. Tage. Ja. 10 Tage.
Ja, wie gesagt, und ich denke mal, wir haben jetzt nochmal euch die Gelegenheit gegeben, mit euren Wünschen, Theorien und Meinungen zur E3 uns zu schreiben. Wie gesagt, wir haben schon 6 kluge Köpfe, die da uns nette Sachen geschickt haben. Aber wenn ihr noch dabei sein sollt, so, also bis 10 schaffen wir, würde ich sagen. Deswegen, also noch ruhig nochmal an redaktion@airwaygames.de schreiben. Und ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute.
Oh.
Ja, das ist heute kurz und schmerzlos.
Ja.
Also schmerzlos weiß ich nicht, aber auf alle Fälle kurz. Also immerhin 1,5 Stunden. Also ich meine, das ist fast kein Stay Forever Podcast schafft 1,5 Stunden. Ja. Gut, die sind auch besser vorbereitet als wir, aber und die reden immer nur über ein Spiel. Wie langweilig ist das denn?
Ja. Ja.
Nee, also das ist ja bei uns schon aktueller. Aber wie gesagt, das hatten wir ja auch schon angeteasert. Hauptaugenmerk war jetzt ja quasi erstmal wieder eure Ohren zu verwöhnen und das wieder technisch auf die Beine zu bekommen und die nächste Woche noch Johannes zu Hause ein ordentliches Mikro hinzustellen und dann sind wir wieder die gewohnte Dreier-Kombo und dann, da ja in der nächsten Woche nichts erscheint, dann doch dieses Murdered Soul Suspect irgendwas, was völlig untergegangen ist und was irgendwie auch schon zum reduzierten Preis dann in Handel kommt. Also das ist gar nicht mal ein Vollpreisspiel, sondern so ein 40-Euro-Titel.
Wirklich?
Ja, okay. Mal sehen. Für mich ist es so das Remember Me dieses Jahres.
Meinst du?
Ja. Also so Hype-Faktor finde ich ist so gleich null.
Null.
Ja. Ja, minus stimmt. Null. Ja. Also mal abwarten.
Ich bin auch gespannt, wie das abschneidet. Ja. Also, wie es halt natürlich spielt.
Hm. Ja, mal gucken. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes, sonniges Wochenende. Hören
wahrscheinlich
uns
auch verlängertes für die meisten.
Dieses Wochenende?
Ja, jetzt. Ja, wir haben jetzt gestern frei wahrscheinlich.
Ach so, einige. Ja.
Ja.
Hallo. Ja, weil das, du hast ja recht, aber das nächste, also das übernächste Wochenende ist ja dann auch schon wieder verlängert zu E3 wegen Pfingstmontag und so. Wir kommen ja heutzutage nicht mehr, also wer geht heutzutage schon noch arbeiten?
Ja.
Bei so viel Feiertagen.
Ja, ja, stimmt.
Lohnt sich ja gar nicht mehr, da ins Büro zu fahren. So ein Schwachsinn. In diesem Sinne verabschieden wir von euch und würden uns freuen, euch nächste Woche wieder an den Läuscherchen zu haben. Und damit verabschieden sich Saskia Tudium und Alexander Vogt für heute. Tschüss!
Tschüss! We'll be right back.